Ja, setz dich einigermaßen gemütlich hin. Das eine, oder der Anfang im Buddhismus, ist das intellektuelle Verständnis. Und das intellektuelle Verständnis hast du dir erarbeitet. Du versuchst den Geist zu kontrollieren und das gelingt dir relativ fast. Wie viel hier oder was?
Nee, ich wollte nicht da vorne hin in die erste Reihe. Also, nee.
Kannst du gar nicht. Ja, können wir einen Kreis machen? Ne?
Kreis? Das Licht ist gut.
Kannst du das da draufstellen? Das ist nicht so einfach. Okay, kannst du auch deinen Fuß da hinten
tippen? Ne, der Anfang, bevor wir überhaupt anfangen zu praktizieren, muss ein intellektuelles Verständnis sein, von worum geht es eigentlich. Ne? Wenn es so einfach wäre, dass wir das Ich wegdefinieren könnten oder Gier und Hass wegdefinieren könnten, ne? Warum gibt es dann Mönche, die für Jahre in Höhlen gehen oder auf Bergen alleine leben und sich mit allen Gefahren? Wenn es die Möglichkeit gäbe, etwas intellektuell zu zerstören, dann bräuchten wir das nicht. Dann bräuchten wir uns nicht hinsetzen und durch die Schmerzen zu gehen. Ne? Weil jeder, der weiß, ne, wenn er 3 Stunden sitzt, ne, dass da Schmerzen auftreten. Was sind Schmerzen? Die Frage bei uns ist, ne, wenn man mal das intellektuelle Verständnis hat, dass Gier und Hass nur zu Leiden führt, ne, dann will man Gier und Hass irgendwann mal ausrotten. Dann muss man aber erstmal verstehen, wo entsteht Gier und Hass?
Es ist doch nur in dem Erleben. Und es entsteht nicht, wenn wir nicht meinen, dass es sowas wie Bedingungen gibt. Es ist da, wenn es da, also wenn wir es fühlen, und sonst hat es überhaupt keine Bedeutung. Also es ist auch nicht so, dass die Dinge durch irgendetwas ausgelöst werden, sondern sie sind entweder da oder nicht da. Und was wir vielleicht noch haben, ist Erinnerung. Wir denken also, vorher war das und das, aber die Erinnerung ist Quatsch. Die ist einfach eine... Das ist die erste Art der Täuschung.
Ganz ruhig. Ne? Wir leben in einer physikalischen Welt. Ne? Und da gibt es Bedingungen.
Ich gehe da schon nicht mit. Ich bin phänomenologisch orientiert.
Ja, jetzt sag mir mal. Du hast ein Samenkorn, du tust es in die Erde. Und es ist keine Bedingung. Wenn du das Samenkorn nicht in die Erde tust, dann wächst da nichts.
Sagt man.
Ja, hast du schon mal ausprobiert?
Das spielt keine Rolle. Es wäre nur Erinnerung, wenn ich mich erinnere. Ich habe es ausprobiert und es war so, das ist nicht jetzt, das ist die Erinnerung sagt irgendetwas. Ich träume manchmal auch und da sage ich auch nicht, das war ja so.
Richtig. Und du träumst jetzt gerade, dass du geboren bist und dass du gerade lebst und so alt bist.
Das ist ganz richtig, also sehr richtig, wobei es mich als das Subjekt von dem Traum gar nicht gibt, sondern es gibt den Traum an sich und dieses Erlebnis des Jetzt.
Ja. Und wer leidet?
Es ist Leid im Jetzt, im Hier und Jetzt, aber es ist nicht jemand,
wer fühlt der leidet.
Das ist meiner Meinung nach sprachlich sinnvoll, aber auch das ist alles. Es ist nur sprachlich sinnvoll. Es ist Leid, aber es muss ja nicht jemand da sein. Was spielt das für eine Rolle? Was ist, wenn niemand da ist und trotzdem Leid? Also ich würde sagen... Ja, also das braucht es nicht, dieses Subjekt.
Du gehst einen Schritt zu weit.
Was überspringen?
Weil du fühlst doch was.
Mich gibt es so nicht. Es ist da.
Ist das wurscht? Du fühlst was.
Ich fühle, also es fühlt mich, wenn man so will.
Zwick ihn mal.
Es ist Schmerz, wenn man so will. Es ist Schmerz.
So, okay.
Da ist Schmerz, bestenfalls.
Aber das kann doch nur der Schmerz da sein, wenn da irgendwas ist, etwas, eine Substanz oder was auch immer, wie du auch immer du das Es bezeichnest.
Ich glaube das nicht. Es ist nämlich immer so. Das ist doch immer so. Ich meine, deswegen kann man das auch weglassen als Bedingung. Es gibt da nicht Schmerz ohne Leute, ohne... Deswegen ist es sinnlos. Dieses Ich ist sinnlos. Es ist ja nur, wenn Schmerz ist, ist immer Ich. Also... Und es ist ja, wenn jetzt ist es immer ich sozusagen, also ich ist sinnlos. Es gibt ja nicht ich, also dieses, na, also es kann ja nicht zum Beispiel Vogelgezwitscher sein, ohne dass Vogelgezwitscher erlebt wird. Wie soll das sonst sein? Nicht? Also es ist ja alles der Natur nach bewusst werdendes. Bewusstsein empfunden.
Ja, wie kommst du da rein?
Ich komme genauso da rein, wie das Vogelgezwitscher auch da drin ist. Und zwar, da ist, also sozusagen, was ich sehe, und ich sehe, also zum Beispiel Hand und so Körperzeugs, aber das ist genauso wie Tür. Da sage ich, also es sind so Gedanken da, die sagen, dieses, was ich hier sehe, das bist du. Aber sie sagen eigentlich nichts damit. Die Gedanken sind sinnlos und ich glaube teilweise, also Leute, die das nicht so verstanden haben, glauben, dass das was bedeutet. Aber das ist ja Unsinn. Also es sind einfach Ansichten und Gedanken da. Aber
Jetzt nimm mal an, da kommt einer, du gehst in der Nacht durch die, wo auch immer du wohnst, ne? Und dann kommt einer mit dem Messer an, ne? Und sticht zu. Und dann, und das bist du nicht.
Dass ich gestochen werde. Ja, ich würde dann plötzlich einen Stich bekommen. Ich war eine
Und du hast keine Angst.
Dafür ist es vielleicht zu spät. Ich weiß nicht, soll ich Angst haben? Woher? Also ich würde das.
Nein,
würde
du hast keine Angst.
Jetzt?
Nein, auch wenn du dir die Situation vorstellst.
Das ist die Frage, ob der Stich tödlich ist.
Ja. Sagen wir mal so, er ist tödlich.
Also ich würde sterben, gewissermaßen. Ja. Kann sein, dass ich da keine Angst habe. Es ist einfach dann, ich würde sofort, also ich würde sterben, nicht wahr?
Ja, so. Langsam sterben. Er würde dich wirklich so 24 Stunden lang da mal stechen, so lang bist du langsam.
Ja, es wäre viel Schmerz.
Ja. Und wer fühlt den Schmerz?
Das ist genauso sinnvoll wie wer hört das Vogelgezwitscher, wer sieht die Hand.
Ja,
das ist nicht. Es zeigt sich die Hand, es zeigt sich das Vogel. Es zeigt sich der Schmerz.
Ist es angenehm oder unangenehm?
Der Schmerz ist seiner Natur nach, wenn er reflektiert wird von Gedanken, als negativ, also unangenehm eingeordnet. Das sind Kategorien, die kommen von Gedanken. Das ist nicht auf der niedrigsten, das ist nicht auf der Basisebene. Wenn wir sagen, es ist unangenehm, dann haben wir schon eine intellektuelle Kategorisierung gemacht.
Weißt du, was du gemacht hast? Ne? Du hast das Ganze auf das ganze Wesen, das ganze Menschen auf eine intellektuelle Ebene frappiert, die du negieren kannst oder die du positiv besetzen kannst, negativ besetzen kannst. Weißt du, ein gewisser Ansatz ist da nicht falsch. Aber du bist darüber hinausgegangen, dass du eigentlich das Ganze, was dich als Menschsein betrifft, damit rausradiert hast.
Genau, ja.
Du hast deinen Körper rausradiert, in dem Moment, wo du Krebs kriegst. Der wird sich die Angst zeigen, die du hast vor dem Tod.
Wenn ich nicht über die Illusionen hinauskomme. Und das ist ja das ist ja, wenn man sagt,
welche Illusion?
Körper und wie Sie gesagt haben, physikalische Wirklichkeit und das alles, was die Erinnerung
erzählt.
Ja,
aber das ist doch genau der Weg, den wir gehen. Wir müssen doch das untersuchen. Was für eine Verbindung hat es mit der Illusion, in der wir leben? Du kannst doch nicht einfach sagen, das ist, wenn ich die Flasche umwerfe, dann für dich steht die noch da. Das ist ja nur Illusion.
Nee, dieses Wenn-Dann können wir da überhaupt sowieso nicht gebrauchen. Also wir müssen nur sagen, was ist. Also die Flasche liegt oder wie. Oder es steht. Also,
ja, und wie ist sie vom Stehen ins Liegen gekommen?
Man würde sagen, man hat was getan. Aber das war ja vorher. Und insofern ist es auch Illusion. Also es ist richtig.
Ja, du hast dich... Das ist, weißt du, da ist ein Fehler, ne, den du machst, ne? Du lebst zwar im Hier und Jetzt, bist aber vollkommen unzufrieden.
Wie kommt das jetzt mit der Flasche da rein?
Weil du Vergangenheit, wir müssen untersuchen, wir müssen die Kondition untersuchen, die uns zu der Illusion bringt, die wir haben. Du willst die Illusion zwar loswerden, deswegen versuchst du die zu nullieren, mit Hilfe von mathematischen Gesetzen. Okay, das kann nicht sein, also ist es nicht so. Weil das, was wir vorher wissen, ne, die ganze Physik baut ja auf Konditionierung auf. Ne?
Ja,
und die Mathematik war eine Hilfswissenschaft für die Physik. Diese Konditionierung in Formeln zu setzen, mathematisch auszudrücken, dass man damit berechnen kann, was wenn ich das tue, passiert das. Ne?
Aber das ist doch nur Gedöns in der Illusion. Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
Ja, ja, was, ja. Denn, was interessiert dich denn?
Mich interessiert nur, welche, also sagen wir mal, wie es sein kann, dass etwas vorkommt. Also, dass der Schmerz ist. Ja. Wie kann das?
Ja, dann deswegen müssen wir ja diese Konditionierung verstehen. Wir können ja etwas nicht verstehen, was ist, ne? Können wir nicht verstehen, wenn wir nicht wissen, was zu dem führt, was ist. Mhm. Wenn ich jetzt, ne, das ist es, ne?
Ja.
Jetzt liegen. Jetzt willst du verstehen, warum die Flasche liegt, ne?
Mhm. Kann ja viele Ursachen. Man würde sagen.
Er kann natürlich viele Ursachen haben, aber auf jeden Fall, wenn das vorher gestanden ist, hat irgendwas, was auch immer, die Flasche dazu gebracht zu liegen.
Ja.
Und dann hat irgendwie da was gebracht, die Flasche aufzustellen. Das ist Konditionierung.
Ja, aber ja, ich würde da aber nicht das gelten lassen. Diese also diese Sache mit Zeitverlauf würde ich als Illusion wegtun.
Ja, natürlich ist Zeitverlauf eine Illusion, aber du musst es doch erstmal erfahren, dass es eine Illusion ist. Aber du kannst doch nicht einfach sagen, das ist eine Illusion. Ja, aber deswegen.
Ich habe das aber meiner Meinung nach schon gemacht. Also ich würde sagen, dass ich es so verstanden habe. Ja? Also da können wir drauf aufsetzen.
Ja. Wenn ich darauf. Ne?
Ich würde das mit der Zeit, das ist ja Quatsch. Also es gibt ja nur dieses Hier und Jetzt. Und dann habe ich aber gedacht, dass wenn es das Hier und Jetzt gibt, dann müsste es doch eigentlich auch noch ganz andere Sachen geben. Und zwar
wie genau. Zum Beispiel? Wie zum Beispiel?
So, ich meine, wir hatten es vorhin davon, wer Schmerz mitbekommt. Das ist jemand, aber jemand anders vielleicht hat keinen Schmerz. Und das gibt es dann genauso, parallel irgendwie. Mhm. Und deswegen habe ich meine Theorie subjektives Multiversum mit Parallelen halt, was ja im Multiversum mit dabei ist, genannt. Also, dass die nur diese Jetzt-Momente von den einzelnen Leuten halt in der Welt sind. Mehr nicht. Es ist alles. Ja. Diese ganze Sache mit hinten dran, mit dem Physikalischen und dem Auslösen, das ist nur so ein Geschwafel.
Ein Geschwafel, auf dem wir leben können.
Ja, aber voll in der Illusion. Aber ich meine, höher ist ja dann nur das Erleben.
Ja, aber du lebst doch jetzt gerade noch auf der physikalischen Ebene. Du musst dich doch ernähren.
Muss ich das? Muss ich? Was heißt müssen? Ich verstehe. Nein. Also ich muss jetzt gar nichts eigentlich.
Ja, okay. Ja, dann bleib mal so und tu gar nichts.
Nicht trinken, nicht essen.
Nicht trinken, nicht essen, nicht scheißen, nicht schwitzen, nicht frieren, nicht.
Aber das schwitzen. Nicht, das ist nicht, das ist auch ein Problem. Das mit dem Nicht. Das ist ein Anspruch an die Gedanken. Aber das ist
du willst auch die Konditionierung. Du sagst, die Konditionierung ist scheiße. Also dann setze ich hin so lange, bis du merkst, da ist was anderes. Du musst dich so lange, bis du bewegst da die Hände. Wieso zitterst du?
Ich würde nicht sagen, ich bin das.
Es zittert. Ne? Wieso zitter ich nicht?
Warum? Warum frage ich nicht?
Warum mich nicht sogar?
Nein, das interessiert mich nicht. Dieses Warum mag ich eigentlich nicht sich so thematisieren.
Ja, was willst du thematisieren?
Das, was ist und sein kann. Also ich denke, es ist nicht nur das, was ich jetzt im Moment habe, was das jetzt im Moment für mich real ist. Dieses, was ich sehe, höre, rieche, ob ich scheißen muss und so. Sondern auch noch, was bei anderen Leuten der Fall ist. Ich würde ja nicht sagen, ich bin Solipsist, im Hier und Jetzt festgenagelt, sondern ich lasse zu, ich denke, es gibt auch noch das für die anderen Leute, also deren Hier und Jetzt.
Stimmt, wir wollen nicht eigentlich wahr? Jetzt was, also ich zumindest will das jetzt nicht mehr weiterhören. Mhm. Tut mir leid, aber mich irritiert es total. Und
das glaube ich, absolut. Sie müssen entscheiden. Sie können gerne, also von mir aus, mal im Separé, wenn Sie.
Ja.
Ich würde dann auch vielleicht was für bezahlen.
Bezahlen?
Privat.
Bist du für bezahlen?
Es ist jetzt total eine Illusion gesprochen. Also das ist ja schon eine gewisse Arbeitszeit dann. Also und eine Dienstleistung.
Das gibt's nicht. Ich bin
in der Illusion gesprochen.
Ja, es ist so wurscht, ob du in der Illusion sprichst, in der Realität kommt es rüber, als ob ich Geld nehmen würde für irgendwelche Behandlungen oder Interviews oder sowas.
So kommt das manchmal rüber. Und das ist aber
das
auch
kommt
absolut
nicht
legitim.
Wenn, dann hast du das falsch verstanden, ne?
Das kann sein, ja.
Ne? Ich lebe aufgrund der Großzügigkeit von anderen, die mich unterstützen, ne? Und aufgrund meiner Großzügigkeit gebe ich denjenigen, die Hilfe suchen, Hilfe. Aber nur die kommen. Ich gehe nicht heraus und suche die Leute aus, ne? Sondern die Leute, die kommen, denen gebe ich Hilfe oder beantworte ich die Frage. Aber jetzt stellen wir das hinterher an und dann sprechen wir separat, ja? So, aber jetzt wieder zurück zu euren Problemen. Ne? Wie kann ich mit dem umgehen? Ne? Das Wichtigste ist, diese ganzen Dinge erstmal zu akzeptieren. Ne? Und das fällt uns am schwersten. Ne? Weißt du, ein schönes Beispiel. Ne? Man ist da bei einer Jauchegrube, ne? Die gibt es ja ab und zu mal, ne? Und der Gestank, der gefällt einem nicht. Ne? Was ich dann sage, ist, sich hinsetzen vor die Jauchegrube, einatmen und fühlen, was es ist. Und diesen Widerstand gegen den Gestank weglassen. Und dann, je mehr ich den Widerstand gegen den Gestank weglasse, umso mehr fühle ich, was da eigentlich ist. Ne? Und egal, ob das jetzt nun die Jauchegrube ist oder irgendeine Emotion, die wir haben, oder ein Gefühl, das wir haben, ne? Das Gefühl, dass wir eingeengt sind, das Gefühl einatmen, akzeptieren und dann zu schauen, was dahinter steckt. Ne? Und immer wieder ein Stück zurückrollen. Ne? So lange, bis wir zum Auslöser der Lawine kommen. In dem Moment, wo wir den Auslöser der Lawine sehen, haben wir verstanden und dann passiert etwas, was wir nicht selber in der Hand haben, dann sagt das Herz, das will ich nicht, und dann lässt das Herz los und dann kommt es nie wieder. Solange wir den Auslöser nicht finden, passiert es immer und immer und immer wieder. Und es dauert eine ganz gewisse Zeit. Das erste Mal, wenn wir so eine Untersuchung machen, kommen wir vielleicht zu der Erinnerung, die vorher war. Aber weiter kommen wir nicht, weil wir dann wieder mit Gedanken abgelenkt werden. Das nächste Mal kommen wir wieder ein Stückchen weiter und jedes Mal kommen wir ein Stückchen näher. Ihr könnt euch vorstellen, eine Lawine, die euch erdrückt, die rollt ganz schön lange. Ne? Bis sie so viel Schnee hat, dass sie euch erdrückt. Ne? Das heißt, jedes Mal, wenn wir zurückrollen, bauen wir eine Schicht des Schnees ab. Ne? Und das Blöde ist, dass unser Geist so schnell ist, dass er in einem Augenzwinkern 3000 von diesen Momenten, von diesen Rollen erzeugen kann, dass wir denken, das ist sofort da, augenblicklich da. Stimmt aber nicht. Unser Geist oder Computer ist halt so schnell, dass er das. Wir sehen jemanden, wusch, was kommt hoch. Das sind so viele Momente, so viele Erinnerungsmomente, Gedankenmomente, Gefühlsmomente drin, dass wir das als eine Einheit sehen. Ne? Und das muss man aufräumen. Ne?
Das ist aber wahnsinnig unpraktisch für unseren Alltag.
Nein.
Doch.
Nein.
Also ich meine, weil es kommt ja immer wieder was ich.
Richtig.
Also ich stoße alle Zeitgrenze, ja? um sowas zu machen.
Weißt du, alles, ne? Wir können ja nicht von 0 auf 100 gehen. Ne? So ganz klar. So was wir machen, wir setzen unseren Geist morgens zur Ruhe, abends zur Ruhe. Und am Abend lassen wir den Tag ablaufen. Und das ist schon eine Form vom Zurückrollen. Einfach nur zu sehen, was ist nachgelaufen. Und weißt du, was? Das fällt den meisten Menschen so schwer. Die wollen nämlich gar nicht wissen, was sie gemacht haben. Die wollen nämlich gar nicht wissen, wie viel Scheiße sie am Tag gebaut haben. Wenn sie den Kollegen gesehen haben, ne, das geht genauso für jeden von euch, dann ist das Gefühl hochgekommen. Und bevor ihr überhaupt denken konntet, ist das Wort rausgekommen. Ne, und das seht ihr am Abend und ihr sagt, war eigentlich Scheiße. Wie wir da reagiert haben. Wieso haben wir da eigentlich reagiert? Aber dabei belassen wir es. Wir bewerten die Situation nicht. Wir schauen uns nur die Situation an.
Aber das... reichen da 5 Minuten? Also
ich habe normalerweise am Anfang dauert es ganz schön lange. Ne? Am Anfang dauert die Reflexion den ganzen Tag dadurch, jeden Moment durchzugehen. Am Anfang dauert es sehr lange, ne? Weil unser Gedächtnis einfach nicht so noch nicht so schnell entwickelt ist. Ne? Zum Schluss. Wie lange brauchen wir am Anfang? Am Anfang brauchst du, kannst du bis eine Stunde brauchen. Und dann nimmst du am Anfang nimmst du halt nur die groben Elemente. Ne? Zum Schluss geht es so, da weißt du den Gedanken, den du hattest, als du aufgewacht bist. Und dann geht es innerhalb von 5 Minuten, wie ein Film rauscht das ab. Du siehst alles. Und da ist es so schnell, und es kann nur so schnell abrauschen, weil du keine Bewertungen hast. Du siehst zack, 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 zack. Ne? Ohne Bewertung. Und damit, wir können ja nichts anderes machen, als das Herz das zeigen, was es tut. Das Herz oder das Chitta ist das Einzige, was sagen kann, Scheiße. Und wenn das Chitta sieht, dass es Scheiße, wenn das Chitta sieht, das hält seine Hand ins Feuer und wir schauen immer in die andere Richtung und dann sagst du dem Chitta, schau doch mal dahin, macht das Chitta die Hand sofort zurück. Da brauchst du dem Chitta gar nichts zu sagen. Und das ist die Reflexion. Ne? Oder dann später, also auch bei größeren.
Was ist die Hand im Feuer?
Den das ist unser Leid. Dukkha, Dukkha, also, Dukkha.
Okay. Dann.
Ja, hast du mal schon die Hand im Feuer gehabt? Das brennt.
Ja, das ist Aua.
Ja, das ist Aua. Ja. Also Aua. Aber anstatt, dass wir da hinschauen, wo die Ursache ist, schauen wir genau in die entgegengesetzte Richtung.
Aber das Blöde, was ja passiert ist, also bei mir ist das im Moment so, dass so viel, ich merke das gar nicht mehr.
Ja? Die ist zwar richtig. Und das merkt jeder von euch, merkt es nicht mehr. Nee. Weil das ständig, weil da ständig da also auch noch Öl drüber gegossen wird. Ne? Ja. Und deswegen müssen wir ja die Reflexion machen, um zu sehen, was wir eigentlich machen.
Wieso merken wir nicht, dass wir die Hand im Feuer haben? Es tut doch weh.
Ja, weil wir draußen schauen. Wir schauen doch immer nach dem Schuldigen. Die Situation, der Typ hat uns noch was wehgetan.
Ach so.
Das ist uns jetzt angetragen worden. Ne? Dein Verleger hat das Buch nicht genommen.
Der Böse? Und wo habe ich jetzt die Hand im Feuer? Also ich sagte, also ich hätte jetzt meine Hand im Feuer. Ja? Das ist jetzt nur als Beispiel. Das ist ja jetzt nicht so. Ne? Dann Verleger. Ne? Der Verleger will mein Buch nicht. Ja? Dann sage ich, scheiß Verleger, blöder Typ. Ja? Aggression.
Ja? Und warum hast du... Ja, das kannst du nicht so schnell, ne? Das musst du zurückfinden. Worauf... Ne? Aha, dann plötzlich, ja, das musst du zurückführen. Was ist denn da eigentlich verletzt worden?
Ah, also zum Beispiel, jetzt nur ein Beispiel.
Also du bist verletzt, das ist die Hand, die im Feuer schwebt, ne?
Ich hab's kapiert, ja.
Du bist ja verletzt worden, ne? Aber jetzt musst du in der Reflexion, ne, wenn das immer wieder vorkommt, musst du sagen, was ist denn da verletzt worden? Meine Hände habe ich noch, die Hände hat er nicht verletzt. Das Gesicht ist auch noch in den Spiegel, das ist noch dasselbe. Ne? Also was hat er denn genau verletzt? Ja, wo ist das Aua? Was tut dir weh?
Was ist das in dem speziellen Fall? So eine Art Ehrgefühl oder Anspruch?
Richtig.
Okay. Oh, der war ja...
Ego.
War das nicht vielleicht einfach unangemessen groß vorher, dass man sagen muss, ich hatte...
Ja, ist doch wurscht, ob das unangemessen groß ist. Auf jeden Fall ist es verletzt.
Ja, das ist richtig.
Ja. Du brauchst ja nicht sagen, das ist unangemessen groß, ne? Aber wir sehen, das ist verletzt und dann ziehen wir uns die Zacken aus der Krone und diese Krone kann dann nicht mehr verletzt werden. Ja, und dann kommt das nächste Mal. Dann kommt eine andere Zacke. Solange bis unsere Krone keine Zacken haben, dann können wir uns auch nicht mehr daran verletzen. Aber wir müssen jedes untersuchen, wo liegt denn eigentlich die Verletzung?
Wo ist das Aua wirklich?
Ja.
Das mit dem Aua finde ich gut.
Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, wenn Aua, ich lasse mal das Aua
aus,
ne? Wenn das von außen kommt, oder hier von außen, gibt es auch sowas, dass man lernen muss, wie sag ich denn das? Also andere Leute, es gibt ja Leute, die andere verletzen.
Ja.
Ist es eine Aufgabe von uns, dagegen stark zu? Ich kann das nicht richtig. Ich habe ein Problem damit, Aggression zu zeigen oder zu kämpfen und sowas. Und ich habe
Jahre
schon. Ich habe das Gefühl, ich sollte es eigentlich lernen.
Nein.
Ich glaube schon.
Der buddhistische Weg ist keine Aggression zu zeigen.
Ich weiß, dass Sie das sagen. Aber Aber es gibt so eine Art und Weise.
Nein, die Aggression darfst du den anderen nicht zeigen, aber dir musst du sie zeigen.
Hä? Das eigene Aura spüren, so?
Du musst die Aggression dir zeigen.
Welche? Meine?
Ja. Aber da geht sie ja weg. Also ich hatte es als kommunikatives etwas verstanden, dass man den anderen zeigt, hier,
ich
nur zurück. Nicht?
Das geht nur um dich.
Aber ich meine, es würde einen ja nicht wirklich, sagen wir mal, im Tiefsten erschüttern, sondern die Aggression ist ja mehr so als Reflexion, Reflexion auf das, was an einen herangetragen wird.
Nein, deine Aggression ist ein Schattenboxen. Mhm. Ne? Und der Schatten bist du selber. Versuch mal, auf deinen eigenen Schatten zu treten.
Aber die Aggression hat auch viel mit dem anderen zu tun.
Nein.
Ich dachte...
Der andere ist ein Auslöser. Jetzt überleg dir mal, deine ganze Haut, da sitzt ein Giftstachel neben dem anderen. Ne? Der andere hat scharfe Augen, sieht den Giftstachel.
Piep.
Drauf, piep.
Andrea.
Ach so. Ja. Der drückt da auf den Stachel drauf, ne? Aber der Stachel steckt in deiner Haut. Also wirst du automatisch denjenigen, der da es wagt, auf den Stachel zu drücken, eine runterhauen. Oder deine Aggression an ihm auf. Mhm. Was ist denn jetzt schon wieder los?
Muss ein Auto wegfahren.
Achso. Rauslassen. Was wir jetzt als Buddhisten machen, wir sagen, Dankeschön, dass du mir den Stachel hier gezeigt hast, dass ich jetzt weiß, da ist ein Stachel, dann ziehe ich den raus. Das nächste Mal, wenn der drauf drückt, tut es nicht mehr weh.
Meine Frage war noch ein bisschen eine andere.
Ja?
Also in dem Sinne von, dass wir ja alle gegenseitig irgendwie auch dabei dafür da sind, uns was zu lehren und beizubringen, ist es nicht auch eine Aufgabe von uns anderen zu zeigen, Moment mal, das ist kein gutes Verhalten. Das verletzt. Oder das ist, also nicht alles laufen. Ich habe Kinder zum Beispiel, die muss ich ja erziehen.
Ja,
ne?
Ja, bei Kindern ist es
nicht so. Nicht nur Kinder, aber auch Erwachsene. Also ich frage wirklich für alle.
Nein, bei Kindern ist es eine andere Situation. Du hast Verantwortung, solange die Kinder noch nicht erwachsen sind. Und da hast du die Verantwortung und da kannst du nur dein Bestes geben und einfach nach dem besten Gewissen und Gewissen handeln. Ne?
Genau, das ist immer das eine.
Das ist das eine. Aber es gegenüber anderen?
Ja. Nicht? Warum nicht?
Selbst auch die Kinder, ne, haben ihre eigene Verantwortung. Die sind eigentlich Erwachsene, ne, im Sinne vom Geiste. Ne?
Kann man das nicht helfen? Ist das nicht eine Hilfe anderen?
Helfen kann man schon. Aber nur, wenn man die Sachen, wo man helfen will, selbst in sich selber überkommen hat. Wenn du noch bei dir Aggression fühlst und spürst,
dann
kannst du den anderen nicht zeigen, was es heißt.
Aber andere haben mir schon geholfen dadurch, dass sie mir zeigen, hoppla, das ist jetzt zu viel.
Ja, das heißt bei uns, im Deutschen heißt es Grenzen. Es gibt natürlich da eine schwimmende Grenze. Ne? Mhm. Klar, wenn mir ein anderer zeigt, hey, du, da ist eine Grenze, ne? dann hilft es mir auch, wenn ich so blöd war, das nicht zu sehen.
Ja.
Aber unser Weg ist ja, das selber zu sehen. Das noch überhaupt noch vorher zu sehen, bevor der dir überhaupt uns die Grenze zeigt.
Ja, aber andersrum wiederum, ich kann ja nicht von allen Leuten erwarten, dass sie meine Grenzen sehen.
Ja, aber als Buddhist hast du keine Grenzen.
Ich habe schon welche.
Ja, ja. Und deswegen bist du dankbar, wenn der deine Grenzen überschreitet. Dann weißt du, aha, da habe ich Grenzen gesteckt. Solange ich mir Grenzen stecke, bin ich unfrei. Wenn ich keine Grenzen mehr habe, bin ich frei. Gut, aber ich habe nie gesagt, dass die buddhistische Praxis einfach ist. Es ist das Schwerste. Du kannst im Bergwerk 10 Stunden pro Tag arbeiten und es ist einfacher, als 10 Stunden am Tag zu meditieren. Weil du, und der Erhabene Buddha hat was Schönes gesagt, es ist einfacher, als Einzelner gegen eine ganze Armee zu kämpfen, als sich selbst zu bekämpfen.
Das stimmt.
Die Schwierigkeit siehst du. Ne? Und das mit dem Grenzen setzen, gut, ich hatte den Vorteil, dass ich mit einem thailändischen Meister zusammen war und durch den konntest du durchlaufen. Den hast du gar nicht gemerkt. Der hat nämlich keine Grenzen mehr gehabt. Der war nicht da. Der hat nicht mehr existiert. Der hat nur dann existiert, wenn Menschen an ihn herantraten und was von ihm wollten. Dann kam er raus. Und in dem Moment, wo das Interesse oder wo da kein Interesse mehr da war, wusch, war er weg. Das ist ein Meister, der sein Ego überwunden hat, der kein Ich mehr hatte. Da bist du nie an Grenzen. Die Laien, die um ihn herum saßen, lange kannten, haben gesagt, das kannst du doch aber nicht machen. Und er hat gesagt, bist du nicht? Ja, das ist nicht buddhistisch, ne? Das musst du so und so machen. Das hat er aber überhaupt nicht gesehen, weil der ja keine Grenzen hatte. Du konntest durch ihn durchlaufen. Und das ist ein wahrer Meister. Je mehr Ego ich habe, je größer der Meister ist, ne, umso mehr kommst du an seine Grenzen heran. Ne? Die sind groß. Da spürst du immer, da wehrt er ab. Ne?
Der Ego-Meister.
Ja.
Nicht der,
ja,
wahre Meister.
Nicht der wahre Meister, der wehrt nie ab. Der Ego-Meister. Der lädt eigentlich immer an. Ne? Der lädt eigentlich immer an, bis ins Tiefste reinzukommen. Mhm. Und es ist der Unterschied. Wenn Lungta Mahabur, normalerweise hat er immer eine Volksschaft gehabt, ne? Wenn der ganz alleine vorbeigegangen ist, keiner, der ihn nicht gekannt hatte, der wäre an ihm vorbeigelaufen und hat gedacht, der hätte ihn gar nicht bemerkt. Mhm. Weil der hätte nicht auf sich aufmerksam, hey du, hier bin ich, ne? So genauso wie Meister Eckhart gesagt hat, was willst du denn von dem Idiot, nachdem ihn ein Suchender, hey, weißt du, wo der Meister Eckhart wohnt, ne? Was willst du denn von dem Idioten? Ne? Hat er zu dem gesagt, ne?
Der Meister Eckhart?
Ja, hat zu dem Suchenden, der ihn gesucht hat, hat gesagt, was willst du denn von dem Idioten?
Über sich selbst dann?
Ja, über sich selber. Ne? Und dann? Gut, der war ja auf dem Spaziergang, dann kam er wieder zurück in sein Kloster, ne, und dann suchen, der hat dann auch irgendwann das Kloster gefunden und dann hat er gesehen,
dass der Idiot der war.
Der Meister war. Und das ist ganz typisch für die thailändische Waldtradition, ne, dass das die wahren Meister sind, die nichts von sich halten.
Also ich halte nicht nur nichts, also Idiot ist ja irgendwie so ein bisschen auch negativ konnotiert, also das wertet ja auch noch ab. Oder heißt es mehr Privatmann, wie bei den Römern?
Nein, für einen, der kein Ego hat, der ist das Idiot. Ne? Er spricht in der Sprache, wo er denjenigen, mit dem er das anredet, genau das trifft.
Was er vermitteln will, nicht wahr?
Was er vermitteln will. Deswegen kann er von sich als Idioten sprechen, das kann er von sich als Heiligen sprechen. Mhm. Er kann von sich als alles, weil er alles ist. Er ist weder alles, ja. Er ist alles und nichts.
Mit der leeren Menge. Über die Elemente.
Ja, aber das muss man mal erlebt haben. Solange man das nicht erlebt hat, dann ist das nur Vorstellung. Ne? Man kann sich nicht einen Menschen vorstellen, durch den man durchgehen kann. Der keine Grenzen hat. Das können wir uns nicht vorstellen. Und du musst halt, weißt du, du musst halt einen Schritt vor den anderen machen. Ne? Du wirst es nicht schaffen. Und da darfst du dir auch keine Gewissensbisse drüber machen, wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen und trotzdem Grenzen setzt.
Ja.
Ja. Das geht ja auch am Anfang nicht anders. Wir können doch nicht, wenn wir den Zug von Stuttgart oder jetzt Heidelberg nach Peking nehmen, wir können ja nicht einfach sagen, wir wollen in Prag zusteigen. Wir müssen da anfangen, wo wir sind. Und da sind wir. Und wir im Moment setzen wir uns Grenzen. Und in der Reflexion merken wir setzen uns Grenzen und fragen uns, was sollen diese Grenzen?
Wo ist das Aber?
Ja, wo ist es auch? Wo tut es uns denn eigentlich weh, wenn der uns näher kommt? Ne? Und dann sehen wir, aha, das löst Ängste aus. Mhm. Aha, das löst Befürchtungen aus. Aha. Mhm. Und die Deutschen haben sehr viele nahe Angst, ne? Wenn einer einem zu nahe tritt. Ne? Weil sie Angst haben, wir könnten uns verlieren. Ne? Das ist eine der Furchten. Ne? Oder wir könnten uns ausgenutzt werden. Ja, ist auch eine andere Folge. Das sind ja alles Vorstellungen. Ne? Und da müssen wir einfach Punkt für Punkt ran. Ne? Und da gibt es, Augenblick, da gibt es zwei Arten von Meditation. Die eine Art Meditation, und was wir zuerst lernen müssen, ist den Geist wirklich zur Ruhe zu bringen, auf einen Punkt zu konzentrieren. Ne? Kann der Geist auf einem Punkt bleiben? Kann der Geist auch ein Thema dann untersuchen, ohne abzuschweifen. Er kann dabei bleiben. Die Untersuchung ist das, was uns befreit. Die Konzentration ist das, was uns untersuchen lässt. Es ist wie das Tomatenmesser, das stumpf ist, dann können wir keine Tomate schneiden. Oder wenn wir so viel Wut haben, dann zerpressen wir sehr einfach und dann sehen wir die Struktur der Tomate nicht. Wenn wir die richtig schleifen, solange dass es scharf ist, dann brauchen wir nur das Messer auf die Tomate setzen und dann schneidet es durch sein eigenes Gewicht das durch und wir sehen ganz glasklar die Struktur der Tomate. Samadhi ist ganz wichtig, um den Geist zu schleifen, dass der einspitzig wird, dass der auf eine Sache bleibt. Und das Schneiden ist dann das Untersuchen, das auseinanderzunehmen und die Struktur zu untersuchen.
Das Wichtige ist ja, es ist kein Denken.
Nein, es ist kein Denken, aber wir brauchen das Denken, um nachzufragen. Mhm. Wo kommt das her? Was kam davor? Mhm. Das müssen wir nachfragen. Woraus besteht das? Welches Auer ist das? Welcher Zacken fällt uns da aus der Krone?
Und dann ohne Denken drauf gucken.
Ja, und dann drauf gucken, ne? Und dann hinterfragen, was kam denn da vorher? Vielleicht ist es ja nicht wirklich der Auslöser. Und dann, wenn wir den Auslöser gefunden haben, dann ist es weg.
Ganz schön schwierig.
Ja, natürlich ist es schwierig. Das kann Jahre dauern, bis wir da ein großes Problem gelöst haben. Gut, nachdem wir das erste Problem gelöst haben, dauert es das nächste Mal nur noch ein Jahr. Und dann dauert es ein Monat und dann dauert es eine Woche und dann dauert es einen Tag und dann ist es in 5 Minuten, zack, aha, sie ist das Problem verstanden, zack, weg ist es.
Wenn man die Methode
kapiert hat und ständig übt. Ne? Wer ständig übt, ne? Übung macht den Meister, ne? Wird zum Meister.
Aber wenn ich jetzt mit meiner Achtsamkeit aufkommende Ablehnung erkenne,
ja.
Und gescheiterweise dann erstmal den Mund halte, bevor ich da diese Ablehnung äußere, dann aber in der späteren Reflexion dann doch zu dem Ergebnis komme, die Ablehnung war gar nicht so verkehrt, dann hätte ich mich doch besser geäußert.
Nein. Eine Ablehnung zu äußern, die Ablehnung kommt doch von innen. Das hat doch mit dem anderen nichts zu tun.
Ich sage dann immer, es hat immer seine Geltung, seine Berechtigung in der jeweiligen Situation. Und sogar wenn man dann drüber nachdenkt, es hätte und so, ist das mehr so eine Art Verrenkung, die man dann aktuell macht.
Aber das ganz, ganz langsam. Ne? Mhm. Bei dir, das sind so gewisse Sprünge, die eigentlich da nicht, Denksprünge, die da nicht überbrückt werden können. Ne?
Wieso?
Ja, ganz langsam. Ganz langsam. Das sind gewisse Denksprünge, wo du springst, aber du siehst nicht, dass du springst. Ne? Das ist nicht kontinuierlich weiterentwickelt, sondern da springst du zu einem Punkt, der nahe bei ist, aber wo es zwischen den zwei Punkten keine Verbindung gibt.
Okay, sie spiegeln mich.
Also, ja, ich versuche, ne, ich kann ja nicht darauf eingehen, ne, ich kann ja nur auf Argumente drauf eingehen. Ne? Und das versuche ich, aber wenn du dann springst, ne, dann sind da plötzlich zwei Argumente und da kann ich nicht mehr drauf eingehen.
Ach, ich wollte gar nicht springen.
Ja, aber das ist ja normal für einen Menschen, dass er springt. Ne? Außer, ohne dass er es merkt. Ne? Nein, was da passiert, ne, die Ablehnung, die kommt ja von innen heraus. Das ist ja etwas, was wir nicht wollen. Das entsteht ja bei uns im Geiste. Ne? Und das Einzige, wie wir das lösen können, ist es, dass wir das bei uns lösen, so wie ich das vorhin auch angesprochen habe. Da brauchen wir dem anderen diese Ablehnung gar nicht zu zeigen.
Ne? Das würde aber bedeuten, es gibt keine berechtigte Ablehnung.
Richtig.
Aber wenn mich einer umbringen will, dann muss ich das schon sagen, stopp.
Ja, du kannst ja sagen, stopp. Ne? Du kannst aber auch abhauen. Das kannst du auch machen. Aber wenn das irgendwo dein Kammer ist, dass du jetzt umgebracht werden sollst, ne, dann wirst du sehen, nach dreimal fliehen, der rennt immer wieder hinter dir her. Ne, und dann sagst du, okay, tu, was du nicht lassen kannst.
Also jetzt verstehe ich in etwa, wie Sie das mit dem Sprung gemeint hatten. Und zwar wäre ja ein Zeitsprung dazwischen und sogar ein Referenzierungssprung, also wo ich ja was früher beurteile. Und ich sage aber für jedes, das hat seine Geltung. Auch dieses,
Ja, aber ganz, ganz, ganz ruhig. Natürlich hat jedes seine Bedeutung. Mhm. Und aber wir als Buddhisten versuchen, die Bedeutung zu verstehen. Wo kommt denn diese Bedeutung her? Wer gibt ihm diese Bedeutung? Weil im Grunde genommen, wenn du die wirklich so betrachtest, hat nichts eine Bedeutung.
Genau.
Ja, aber so kannst du sie nicht betrachten.
Ja, es zeigt sich, also ich denke, ich betrachte, soweit es sich zeigt und alles darüber hinaus, ist sowieso Unsinn.
Ja. Weißt du, den einen Fehler, was ich gerade gesagt habe, du machst einen Zeitsprung, ne? Du bist hier in dieser Welt, in dieser physikalischen Welt oder in dem Universum gefangen. Intellektuell stehst du aber außerhalb dieses Universums und deswegen funktioniert das alles nicht. Du musst in dem Universum, in den Gesetzen des Universums, musst du das lösen, dass du das Universum auflöst, dass es freiwillig weggeht und dann kannst du von dieser Warte aus sprechen.
Ich glaube nicht, dass da Gesetze sind. Das ist so mehr so lokales Phänomen.
Ja,
das hier jetzt, also
Glauben jetzt, heißt nicht wissen.
Ja, aber das andere, das gefällt mir irgendwie metatheoretisch nicht, dieses, dass man sagt, das sind Gesetze.
Ja, das Gefallen heißt nicht wollen.
Ja, richtig, aber hier möchte ich also soweit leiste ich mir dann doch Theorie.
Richtig. Und jede Theorie ist falsch. Du weißt, jede Theorie ist eine Theorie, die widerlegt werden kann.
Aus der richtigen Theorie.
Und oder? Jede Theorie basiert auf Annahmen. Und wenn eine dieser Annahmen falsch ist, dann fällt die ganze Theorie
in sich zusammen. Ich weiß, aber das ist ja mit den Axiomen so eine Sache.
Du hast das Pech, ne, dass du auch mit einem Wissenschaftler sprichst. Ne?
Ist doch mein Glück, oder nicht? Ich könnte mich widerlegen. Nur mit dem Wissenschaftler. Also,
deswegen kenne ich das Ganze mit den Theorien und den Annahmen und so weiter. Und da habe ich auch mit meinem Vorgesetzten gesagt, ne, weißt du, wenn ich das auf diese Annahmen stelle, wenn eine dieser Annahmen wegbricht, dann stimmt das, dann stimmt meine ganze Theorie nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen das trotzdem machen. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Das funktioniert in ein paar Fällen, wo mir die Annahmen stimmen, aber in allen anderen Fällen stimmt es nicht. Ja, und deswegen funktionieren die Kernkraftwerke in vielen Situationen nicht, deswegen stürzen die Flugzeuge ab und so weiter und so fort und so fort. Ne? Weil wir keine perfekte Theorie aufbauen können. Weil wir nämlich nicht alle Annahmen wissen.
Und das ist jetzt eine Frage Erkenntnistheorie.
Also aber lass mal
Mathematik abgehen. Sind ganz wesentlich verschieden, weil es da eben nicht um so Erkenntnisse geht. Also bei mir ja
lass uns darüber später sprechen. Ne? Lass uns mal die realen Probleme von den anderen anschauen und sei einfach mal offenes Ohr, um einfach da mitzuhören.
Klar.
Ja. Okay. Klar, das ist nicht einfach. Ne? Weißt du, unser Weg ist, ne? Tagtäglich Meditation, morgens Meditation, abends Meditation, wenn du im Haushalt bist. Ne? Ob das nun 45 Minuten am Morgen sind, aber mindestens 45 Minuten am Abend. Und dann irgendwann, wenn du noch wach bist, ne, diese Reflexion zu machen. Und da versuchen, das nicht zu bewerten. Und überlass mal deinem Herzen das, ne? Die Entscheidung zu fällen. Ohne zu bewerten.
Welche Entscheidung?
Was auch immer anfällt. Das Herz wird wissen, ob das was Unheilsames ist oder Heilsames ist. In dem Moment, wo du versuchst zu denken, das war heilsam oder unheilsam, ist das schon falsch. Das Herz weiß ganz genau, was es als angenehm empfindet, unangenehm empfindet. Das weiß auch, was heilsam ist oder unheilsam ist. Deswegen soll man bei dieser Reflexion eigentlich gar nicht bewerten. Wir wollen im Grunde genommen, die ganze buddhistische Praxis ist, das Herz aufzumachen oder das Chitta aufzumachen und ihm zeigen, was es tut. Weil wir können das Chitta nicht beeinflussen, wir können dem Chitta nicht befehlen, das zu wollen oder das nicht zu wollen. Das Chitta hat sein eigenes Momentum. Nur wenn das Chitta sieht, das tut sich selber weh, dann hört das Chitta sofort auf. Das heißt, wir müssen dem Chitta zeigen, was es tut. Und das ist die Reflexion.
Weißt du, was mit Chitta gemeint ist?
Seele.
Geil, Seele. Mhm.
Ja,
da.
Mhm. Ja. Naja. Mhm. Das ist der Weg im Alltag, ne? Klar, unser Weg geht ein bisschen anders als Mönch, ne, weil wir da den ganzen Tag praktizieren. Ne? Aber auch wir müssen am Anfang diese Reflexion machen. Wir müssen nämlich schauen, wie unsere Meditation geht, dass die nicht irgendwo, ja, dass wir da nicht irgendwo dann sitzen und plötzlich abdriften. Ne?
Ich hänge noch so ein bisschen dran. Ich meine, ich mache ja schon relativ lange das mein Weg. Und ich hänge da so ein bisschen dran, dass ich von dieser Reflexion gelesen habe, aber es nicht. Ich glaube, dass da ein anderer Weg ist. Also das ist ja nicht. Ich habe es noch nicht so in Übereinstimmung.
Du hast von der Reflexion gelesen, aber.
Es wird nicht gelehrt bei uns, Reflexion, sondern ganz im Gegenteil, es wird darauf abgezielt, zu sagen, dass du einen Zustand erreichst, der, ich glaube, der dem nahe kommt, aber es sind andere Worte. Also es geht
wie,
nicht.
Versuchen wir mal zu erklären. Also wenn du ihn aus Erfahrung kennst, dann kannst du ihn erklären. Wenn du nur aus Worten kennst, dann ist es schwer zu erklären.
Aber ich kenne aus kurzen Erfahrungen. Das ist der Zustand. Das ist erstmal, es ist Frieden, es ist kein Wuff, es ist Freude, ja. Es ist Frieden, es ist einfach und ja. Es ist einfach da.
Ja, so. Richtig. Das nennt man bei uns Samadhi.
Aber da hat keine Reflexion
geführt. Nein, da. Es kann, eine Reflexion kann zu diesem Zustand führen. Aber dieser Zustand führt zu keiner Reflexion. Diesen Zustand benutzen wir dann, um Reflexion zu machen.
Weil
wir zufrieden sind, weil wir objektiv sind, weil wir nicht subjektiv belastet sind. Deswegen können wir die Dinge klar erkennen.
Und wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt mal vergiss und Platz sagen, also wenn ich jetzt sage, also ich würde schon gern nochmal wieder geboren werden, dann muss ich die Reflexion nicht machen?
Ja, wenn du ein schönes Leben, du musst, nein, die Reflexion führt ja nicht zum Ende.
Ah.
Wir müssen ja, ne? Das ist ja nur das, das ist ja die Anfangsstadium von Weisheit, ne? Wo wir anfangen, ne? Einfach, ne? Das führt zu, also diese Reflexion kann ich dir ganz genau sagen, wo die hinführt, zu einem zufriedenen, erfüllten Leben.
Mhm.
Nicht weiter.
Okay.
Die führt nicht zu Tod, zu Nicht-Wiedergeburt. Ne? Weil da müssen wir nämlich untersuchen, die Komponenten, die uns ständig wiedergeboren werden lassen.
Okay.
Ne? Und das ist die Untersuchung von den 5 Komponenten, aus denen wir bestehen. Ne? Körper, Gefühl, Gedächtnis, Assoziation, Denken und Erinnerung und Bewusstsein. Das sind ja die Dinge, die wir als Ich bezeichnen. Ne? Aber das hat nichts, das ist einfach nur 5 verschiedene Komponenten, die wir zusammen mischen und die sind ja fest zusammengemischt und geballt. Ne? Und das bezeichnen wir als Ich. Ne? Und bei jedem sind diese 5 Komponenten anders ausgeprägt. Der Körper ist zum Beispiel bei dem einen weiblich, ne, bei dem anderen männlich. Oder beim einen ist ein Tier, ne, beim anderen ist ein Deva. Ne, himmlisches Wesen oder ein anderes ein höllisches Wesen. Ne, das ist alles bei jeder, ne, ist jeder Tropfen unterschiedlich. Ne. Auch die Funktion des Gefühles, ne, und auch die Funktion des Gedächtnisses und der Erinnerung und der Assoziation und des Denkens, das ist bei jedem anders ausgeprägt, aber jeder hat dieselben Komponenten. Und du weißt, wenn du eine Hausfrau bist, wenn du 5 verschiedene Früchte hast und du verschiedene Mengen da rein in den Mixer tust, das gibt zwar eine Farbe, jedes Mal eine etwas andere Farbe und jedes Mal einen anderen Geschmack. Und deswegen Schaut euch die Leute an. Jedes Mal andere Farbe, anderer Geschmack. Aber alle bestehen aus denselben Komponenten, denn wenn sie nicht aus diesen selben Komponenten bestehen würden, würde niemand wissen können, wie es im anderen vor sich geht. Jemand, der seine eigenen Komponenten verstanden hat, vollkommen, wie er zusammengesetzt, wie das funktioniert, wie das wirkt, ja, der kann, wenn er den anderen anschaut, weiß er genau, wie der funktioniert.
Dafür brauchen wir Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es über Reflexion geht.
Also nicht. Ich habe doch nicht gesagt, dass das über Reflexion geht. Da kommt die Untersuchung. Der ist ja 5 Komponenten. Mhm. Ja, du musst doch wissen, wie die Komponenten zusammenwirken. Ne? Ein Gefühl löst eine Erinnerung aus. Mhm. Die Erinnerung hat ein ähnliches Gefühl, das verbindet sich mit diesem Gefühl. Das löst einen Gedanken aus. Diese Form von Gedanken hat ein ähnliches Gefühl, das mischt sich zusammen. Und das rollt und rollt und rollt und rollt, ne, solange bis eine handfeste Emotion da ist. Und deswegen müssen wir das aufdröseln, ne, um das zu verstehen. Und dann Gedanke rausreißen, Gefühl rausreißen und das dahinstellen und das sehen, dass das eigentlich verschiedene Komponenten sind, die sich nur vermischt haben. So wie wenn man Blau und Grün zusammenmischen, Gelb rauskommt, glaube ich. Oder?
Blau und Grün. Nee, Blau und Gelb, Grün.
Was? Grün.
Blau und Gelb gibt Grün.
Das ist so die Frage, ob Lichtfarben oder Körperfarben, glaube ich.
Das ist ja wurscht. Ja, das war doch nur ein Beispiel, wenn man verschiedene Komponenten zusammenmischen, kommt ja, was anderes raus. Ja, also, ich habe das ja nur, aber zufällig war ich auch, hatte ich auch.
Ja, das war richtig, ja. Aber man musste denken.
Das müssen wir verstehen und das müssen wir untersuchen. Und das Wichtigste, was wir da untersuchen müssen, ist der Körper. Wenn du nicht wiedergeboren willst, musst du den Körper untersuchen. Was ist der Körper? Warum hängst du daran?
Aber das macht ihr Zen gar nicht.
Nein, überhaupt nicht.
Ihr Zen macht nur diese Samadhi, Friede.
Nein?
Nein, es macht noch was anderes. Es versucht, vom Denken loszukommen. Ne, indem es diese Koans praktisch gibt, ne, wo du ne,
aus dem Internet.
Den Klatsch einer Hand. Ne, das kann man nicht
das
lösen.
Das machen die aber nicht.
Nein, das machen nicht, aber sie machen sicherlich irgendwas Ähnliches, ne, um zu einem Soti. Was
macht ihr?
Satori zu kommen.
Ich weiß nicht. Also. Ich bin da so ein bisschen, ich habe mich ja nie so damit beschäftigt. Ich bin groß geworden, also jetzt, was heißt groß geworden, 20 Jahre lang dabei, bei einem Weg, der mir sehr komplett vorkommt, sehr vollständig vorkommt. Ja. Und das ist, ich denke da nicht so viel drüber nach, ich schaue mir einfach die Menschen an, die da sind, und ich sehe da wunderbare Menschen, auch andere. Aber dann denke ich, aber das ist ein guter Weg. So.
Ja, natürlich.
Und, ne?
Habe ich doch nie gesagt, dass das ein schlechter Weg ist.
Nee, aber es hört sich so an, als wäre er unvollständig.
Ja, er ist unvollständig.
Da bin ich noch nicht sicher. Das, also, aber ich würde es gern verstehen, wenn dem so wäre.
Ja.
Oder wenn dem so ist, ich glaube es nicht.
Ja, schau doch mal alleine deine Probleme an, mit denen du tagtäglich kämpfst. Ne? Die löst der Weg nicht.
Nuff, ich habe noch diesen ganzen Alter da drumherum. Also ich...
Ja, aber das ist ja nicht der Anhang, der uns stört.
Alltag.
Ja, es ist ja nicht der Alltag.
Ich bin ja nicht voll beruflich im Zen-Weg. Das mache ich, so gut ich kann.
Mhm.
Ich könnte mehr tun. Aber nicht. Oder
du kannst doch nur beurteilen, ob der Weg zum Ende führt. Ne?
Mhm.
Und das Ende ist ja das, was ich gesagt habe, dass du nicht wiedergeboren wirst. Wenn dieser Weg, den du gehst, ne, zu diesem Ende führt, dann ist es das wirkliche Ende. Ne? Weißt du, Meister Eckhart hat einmal schön gesagt, ne? Leute wollten eins mit Gott sein. Ne? Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich in einem Raum, er hat von Räumen der Meditation gesprochen, jetzt bin ich eins mit Gott. Und dann hat er noch einen kleinen Nebensatz gesagt, aber das ist nicht der letzte Raum. Da gibt noch einen Raum, der dahinter ist, und wenn ich in diesen Raum reingehe, dann existiert kein Gott. Und dann hat er noch was gesagt, wenn Gott, selbst Gott, seine Nase in diesen Raum tut, dann hört Gott auf zu existieren. Und das ist der letzte Raum. Hinter dem gibt es nichts. Und dieser Raum, wo nichts mehr existiert, ist dem Nibbana gleichgesetzt. Das war einer der wenigen christlichen Meister, der ins Nibbana gegangen ist. Und deswegen ist seine Lehre, die er da in seinen Lehrreden den Nonnen und Mönchen gegeben hat, so ähnlich dem Thai-Theravada-Buddhismus, dass du denkst, du hast einen Waldmönch vor dir, der redet.
Wie definiert der Zen-Buddhismus das Ende, oder?
Das wo will ich habe noch nie von dem Ende gehört, keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ja, du müsstest mal deinen Meister fragen.
Frage ihn mal.
Wo will der eigentlich hin? Genau.
Wo will der eigentlich hin? Ist das dieses, wie heißt das?
Ich habe das Gefühl, die sind einfach furchtbar praktisch immer so. Die interessieren sich nicht für solche
Sachen. Die sind so im Moment, ja.
Aber nicht nur im Moment, sondern einfach, der sagt immer was, guck, was du machst, was du tust in deinem Leben.
Richtig.
Und ich gucke hin, denke, ups.
Aber warum? Aber wir fragen, warum tun wir das, was wir tun? Wir hinterfragen
nein,
das.
Nein, also unser Weg ist zu sagen, tu es einfach nicht mehr.
Ja, aber deswegen geht es nicht weg.
Deswegen geht es noch nicht unbedingt weg.
Richtig.
Durchaus,
Und das ist das, wo wir daran arbeiten. Mhm. Ja? Wir können, weißt du, wir vergleichen, das mit Gras wachsen. Ne? Das Gras wächst höher, ne? Solange das kurz ist, ne, ist es angenehm drüber zu laufen. Dann wächst es höher und höher und höher und höher. Ne? Ja, und dann schneiden wir es ab. Das ist das, ne? Wir schneiden es ab, weil das stört. Ne? Solange das da unten so weich ist, ne, können wir das lassen. Ne? Aber es fängt wieder an zu wachsen. Dann müssen wir es wieder abschneiden. Dann fängt es wieder an zu wachsen, wenn wir wieder anschauen. Solange, aber wir untersuchen, warum wächst das eigentlich? Wo ist die Wurzel? Wenn wir die Wurzel rausreißen, wächst es nicht mehr.
Okay.
Und die Wurzel dafür sitzt im Körper. Der Körper ist gerade der Topf mit der Erde, die genau diese Dinge zum Wachsen bringen. Und deswegen müssen wir den Topf zerstören und dann können diese Dinge nicht mehr wachsen. Solange wir den Topf behalten, das heißt Körper oder Form, solange wachsen diese Dinge automatisch. Wir können sie immer nur ständig kurz schneiden, sodass wir sie nicht spüren. Oder dass sie nicht uns im Wege sind.
Ich hatte eben verstanden, dass die Praxis, die ihr macht mit dem Reflektieren, dass das dazu führt, dass es gar nicht mehr wächst.
Nein.
Nee.
Nee. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Untersuchung. Ne? Du wolltest einen Weg wissen, wo du fröhlich und glücklich immer wieder geboren werden kannst. Ja. Deswegen habe ich gesagt, Reflexion. Ne? Aber Reflexion ist auch der erste Weg zur Weisheitsentwicklung. Ne? Weil das führt uns ja, ne, wenn man dann den Körper untersucht.
Da habe ich jetzt echt ein Problem. Also, sorry. Ich will aber dann auch nicht. Weisheit, Mitgefühl, das sind so. Bei uns wird gesagt, da sind die zwei Flügel, die wir brauchen. Also es wird nicht gesagt, es gibt keine Weisheit.
Jeder hat ein Maß an Weisheit. Bei dem einen ist es so klein, kommt nur einmal im Leben hoch. Bei dem anderen ist es so groß, es scheint ständig heraus.
Nein, ich meine, dass die Bestandteile einfach vom Zen-Weg sind. Also wird immer wieder gelehrt und glaube ich auch. Also,
ja. Natürlich, was man oft hört, das glaubt man dann irgendwann.
Aber die Frage wäre doch, wie definiert das Zen Weisheit? Was ist für den Zen
Weisheit? Weisheit ist einfach, dass du, wenn du im Moment bist, also finde ich als Beispiel, aber wenn du im Moment bist, dass du richtig reagieren kannst. Also, dass du
kannst du doch nur, wenn du frei bist.
Ja.
Ja, und wie wirst du frei?
Meditation.
Ja, da wirst du aber nur für einen Moment frei.
Es geht auch manchmal länger.
Ja, es wird aufhören.
Okay, ich habe es jetzt, glaube ich, verstanden. Ich höre auf, mich dran ranzubeißen. Ich lasse es mal in mich sinken. Danke.
lass es mal sinken. Mhm. Ja? Mhm. Bei uns ist die Moralität, das ist ganz wichtig, die Tugendregeln, aber die sind ja bei euch auch drin. Ne? Die 5 Tugendregeln, ne? Dann ist es das Samadhi, ne? die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, aber damit nicht nur die Konzentrationsfähigkeit, sondern damit wird auch etwas entwickelt, was bei uns Gewahrsam heißt. Und dieses Gewahrsam ist unheimlich wichtig. Ne? Das Gewahrsam ist objektiv. Es ist nicht subjektiv. Du betrachtest eine Situation mit Gewahrsam und dann siehst du ganz klar, was das Sache ist. Hast du Achtsamkeit, dann bist du subjektiv, in den meisten Fällen subjektiv. Ne? Und dann fängt das Denken an, wie könnte das und so, wie könntest du da. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, was die dann betrachten, ne? Okay, ich habe Sati, das ist dieses Gewahrsam, ja, und dann mache ich in den meisten, in 95% der Fälle mache ich das Richtige, weil ich das Sati habe, da bin ich nicht subjektiv, ne? Dann sehe ich die Dinge objektiv und dann mache ich automatisch die richtige Entscheidung. Ne? Das ist klar. Aber das kommt ja nicht von, das kommt ja nicht, wenn wir das trainieren. Wir können das Sati trainieren durch diese Konzentrationsübung, aber dann fehlt noch die Weisheit, die dann in diesem Moment entscheidet, was richtig ist. Mhm. Und die kommt nicht von alleine. Das hat Lungta Mahapor, hat 5 Jahre Samadhi gemacht, der ist von einer Samadhi-Sitzung in die nächste gegangen und 5 Jahre. Und dann hat sein Meister gesagt, so, jetzt hast du genug geschlafen, raus da und jetzt mach Weisheit. Jetzt untersuch. Was sind die Dinge? Ne? Weil in dem Moment, wo du rauskommst aus diesem Samadhi, ne, in dem Samadhi stört dich gar nichts. Ne? Da kannst du überall sein. Da kannst du was gegessen haben, nichts gegessen haben. Da kannst du Scheiße gefressen haben oder nicht Scheiße gefressen haben. Das interessiert dich einen Dreck.
Friedvolle Freude.
Du bist einfach nur vollkommen zufrieden und das, du willst nicht mal denken. Ne? Stimmt. Ja, du willst keinen einzigen Gedanken fassen, weil dir das alles zu viel ist. Ne? Und in dem Moment, wo du rauskatapultiert wirst, ne, gehst du sofort wieder rein. Und so hangelst du dich von einem Tag zum nächsten Tag. Die Zeit verfliegt, ne, du kriegst es gar nicht mit, dass da 5 Jahre vergangen sind. Ne? Ja, und dann kommt der Meister an und sagt, jetzt hast du genug. Ne? Das ist überhaupt nichts. Ne? Du kommst jetzt raus und untersuchst. Ne? Und dann hat er angefangen zu untersuchen. Ne? 8 Monate nur den Körper untersucht. Ne? Dann war er mit der Körperuntersuchung fertig. Ne? Und dann hat er mit der fertigen Körperuntersuchung hat er Gier und Hass erledigt. Die waren dann nicht mehr da. Waren weg. Die kamen nie wieder hoch. Nie wieder gesehen. Ne? Ja, dann hat er aber noch 2,5 Jahre lang die Verblendung. Das, was Erinnerung und Denken, die sind ja so ineinander verwoben, dass wir die nicht auseinander trennen können. Das, wenn du das trennst, ist die Verblendung weg. Weil die Verblendung entsteht durch Erinnerung und Gedanken und Denken. Ne? Und das hat für ihn 2,5 Jahre gedauert, bis er das, weil das geht so schnell, bis er das durchschaut hat, ne? Bis er das auseinanderreißen konnte. Ne? Und dann hat er den dritten, Gier, Hass und Verblendung, hat er die 3 weggehabt. Und dann hat er nur noch das große Problem von dem Meister gehabt, Avijja.
Verblendung.
Nein?
Unwissenheit.
Unwissenheit. Ignorance. Die vollkommene Unwissenheit. Oder du kannst es dann auch bei uns als Wille bezeichnen, der Wille. Etwas zu wollen. Und deshalb, da war sein Meister allerdings gestorben und dann musste er das selber rausfinden. Das hat noch mal ein paar Monate gedauert. Und normal ist dieses Unwissenheit weg, ne, und dann weiß er alles. Und das ist das Ende. Solange diese Unwissenheit nicht weg ist, ist auch das Ego nicht weg. Ist der Wille nicht weg? Der Wille ist ja nur aufgrund des Egos da. Ne? Und das ist der ganze Weg. Und den hat er uns immer und immer wieder von den verschiedenen Perspektiven aus erklärt. Ne?
Das heißt, es ist tatsächlich so, dass ihr sagt, es gibt einen Moment, ab dem hat sich was geändert und dann falle ich nie wieder zurück?
Ja! Das ist doch das Schöne. Das hat doch der erhabene Buddha uns gesagt. Der hat gesagt, es gibt 4 Momente, in denen in jedem dieser 4 Momente fällt etwas weg, was nie wieder geboren werden kann. Der erste Moment ist der Eintritt in den Strom. Sotapanna. Ne? Da fallen die ersten 3 Fesseln, die uns an den Kreislauf binden, weg. Die Fessel des Zweifels, die Fessel wie heißt Fessel des Zweifels, die Fessel, dass wir denken, wir sind der Körper, und die Fessel, dass wir die Tugendregeln oder die Moralität nicht einhalten. Diese drei Fesseln fallen weg und die kommen nie wieder. Und ein Sodapanner, ein Stromeintritt, der wird maximal noch 7 Leben geboren, bevor er dann ins Nibbana in den Strom eintritt. Er ist in den Strom eingetritt, der ihn zum Nibbana führt. Der zweite Moment, wo was wegfällt, ist der eines Einmalwiederkehrers. Da fällt die Hälfte von Gier und Hass weg. Der dritte Moment ist der Moment eines Nichtwiederkehrers. Das hat alles der Habende Buddha gelehrt. Das ist nicht von uns aus erdacht. Das steht in den Sutten immer wieder drin. Na, wenn man die Sutten liest, ne, dann sieht man das und kommt immer wieder dazu. Ne. Nicht, dass wir das uns einfach erdacht haben. Ne. Ist der Nichtwiederkehrer, und der hat, es gab da viele Nichtwiederkehrer, der kommt nie wieder zurück, hat aber die letzten 5 Fesseln noch nicht abgelegt. Die höheren Fesseln. Die Fessel des feinstofflichen Körpers. Die Fessel der feinstofflichen Gefühle. Ne? Dann ist es der Konzit. Was ist Konzit auf Deutsch? Die Einbildung. Dann ist es die Rastlosigkeit. Und zum Schluss die Avidya. Das sind die 5 oberen Fesseln. Und die muss er noch bewältigen. Ne? Und in diesen 5 Fesseln ist natürlich noch die Verblendung drin und zum Schluss ist der Avidya drin. Ne? Die Verblendung, ne, hauptsächlich in dem Feinstaub, in den Vorstellungen von Raum und Form und, ne, Farbe, und in den Vorstellungen von den sinnlichen Gelüsten, ne? Oder von den feinkörperlichen Wahrnehmungen.
Das schaffen die dann in, ja, sehr hohen,
ja, Götterwelt. Ja, die Völlen, nein, nicht, das ist ein eigener Raum. Okay. Die haben überhaupt nichts mit den Göttern zu tun. Ne? Ja, da kann niemand anders rein.
Raumlos. Ne?
Das ist raumlos. Ne? Raumlos. Und wenn man die Wesen dort sieht, ne, die haben keine Gesichter.
Aber noch
ein. Die haben noch eine Form. Und da schaust du rein und dann siehst du kein Gesicht. Die haben keine Gesichter.
Verrückt.
Ja, das ist ganz komisch.
Aber das hat der Buddha beschrieben, dass die so aussehen, oder?
Boah, das ist eine Beschreibung von Leuten, die da reingegangen sind. Ne?
Ja,
man kann ja alle Daseinsbereiche besuchen, wenn man will.
Sind die da noch individuell?
Ja, das scheint nur von Äußeren, ne? Vom Raum her. Ne? Das wird wahrscheinlich der unterste sein, wo die noch am Raum kleben, an der Form kleben. Ne? Aber sie haben ja nicht. Ja. Ja, es gibt Sachen, wo man nicht glaubt, ne? Aber wenn man sie selber gesehen hat, dann kann man daran nicht zweifeln. Hm. Und die letzte, wo alles wegfällt, das ist der Arahant, ne? Da fällt da auch Avidya weg und dann ist er frei. Und davon spricht der Erhabene Buddha, ne? Und das sind Sachen, die kommen nie wieder, der wird nie wieder geboren. Ne? Der Anagami kommt ja schon gar nicht mal mehr zurück. Ne? Der fällt ja nur noch die Leiter hoch. Ne?
Automatisch.
Der braucht gar nichts zu tun. Der kann sich in seine Hängematte legen und dann wartet er ab, bis die 50.000 Jahre zu Ende sind, und dann ist er automatisch da.
Echt?
Ja.
Da übe ich schon mal.
Ja, nein, aber wenn du dich vorher in die Hängematte legst, du musst, ne? Ja. Was der Anagami braucht und wie er überhaupt zum Anagami oder zum Nichtwiederkehrer wird, ne, ist diese kontinuierliche Untersuchung, ne? So lange, bis die automatisch wird. Ne? In dem Moment, wo die automatisch wird, dann brauchst du nichts mehr, brauchst du es nicht mehr anzustoßen. Genauso wie in dem Moment, wo deine Konzentration automatisch auf dem Atem ist, dann brauchst du auch nichts mehr zu tun. Dann geht's einfach. Ne? Mhm. Dann brauchst du nur mal ab und zu mal zurückzulenken. Ne?
Mhm. Und beim Sotapanna, da musst du nur 7-mal geboren werden.
Maximal.
Und musst du dann auch praktizieren weiter?
Ja, natürlich. Der hat noch voll Gier und Hass. Ne? Ja, der kann noch eine Frau haben, der kann Kinder haben, ne? Der kann einen Beruf haben, der kann sich wünschen, ja, der CEO von einer Firma zu werden oder der Chef. Ne? Ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber in seinem Bestreben wird er nie eine der Tugendregeln brechen. Das kann er nicht.
Und da muss er eigentlich in eine Zeit geboren werden, wo es damals existiert.
Und der könnte in unserer Zeit schon geboren werden. Es gibt einige Sotapannas, die in unserer Zeit geboren
werden. Ja, ich meine, wenn es irgendwann mal keinen Dhamma mehr gibt.
Wenn es keinen Dhamma mehr gibt, dann wird er kaum geboren werden.
Also wird er geboren, wo es Dhamma ist.
Ja. Also er wird entweder als Mensch geboren oder als Deva. Mhm. Und Deva, da gibt es immer Dhamma.
Okay.
Deva gibt es immer Dhamma?
Ja.
Aber die sind doch nicht mehr interessiert, weil es ihnen so gut geht.
Falsch verstanden. Das hast du wieder falsch verstanden. Wieder. Weißt du versuchst immer eins. Wenn ich sage, das ist die Möglichkeit, ne, dann sagst du, ist alles so. Ist alles so.
Ne? Es gibt, aber man braucht nicht dran nippen.
Nein.
Okay.
Es ist immer da.
Ja.
Das Dhamma ist zeitlos, ne? Und die Wesen leben so lange, ich weiß es nicht, vielleicht existiert es dann auch irgendwo nicht mehr. Das kann ich nicht sagen, das entzieht sich meinem Wissen, ne?
Aber
jetzt, ich weiß es, zu diesem Zeitpunkt, ne, haben die Devas genauso wie die Menschen das Dhamma. Ne?
Wie wir ja auch und auch nicht alle Menschen nippen am Dhamma.
Richtig.
Richtig, kapiert.
Ja, jetzt überleg dir mal den Prozentsatz, der wirklich am Dhamma nippt. Ne?
Wenig.
Ja.
Und bei den Devas wahrscheinlich ein bisschen ähnlich.
Ja.
Mhm. Okay. Und dieser siebenmal Wiederkehrer, ja, weiß der dann davon, dass er jetzt nur noch fünfmal oder nur viermal muss?
In dem Moment, ne, wo der in den Strom eintritt, weiß er, sieben.
Echt? Und wenn er dann im fünften Leben ist, weiß er noch,
nein,
noch so und so viel?
Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht beurteilen. Das kann sein, dass jemand als Stromeintritt geboren wird, ne, und es nicht weiß und automatisch einhält. Ne. Aber in dem Moment, wo er Meditation aufnimmt, ne, und weitergehen will, dann wird das alte Wissen wieder hochkommen. Aber ob er weiß, wie viel Leben, das kann ich nicht sagen. Ne? Mhm. Aber das ist ja wurscht. Ne?
Ja, ist wurscht. Und im Vorletzten ist es dann definitiv das Vorletzte. Der kann dann nicht aus Versehen noch neun machen müssen.
Nein.
Komisch, dass es dann ausgerechnet sieben sind.
Der ist so definiert, glaube ich, oder? Das ist auch nur rückwärts, man guckt sich an.
Nein, oder? Das ist... Ja, du guckst dir das von rückwärts an. Er hat so viel Weisheit, er hat so viel Weisheit entwickelt, dass er maximal, selbst wenn er wenig tut, er wird immer was tun, weil es ihn immer dazu treibt, ne, mehr zu wissen, mehr zu verstehen, weniger zu leiden oder weniger Unzufriedenheit zu haben. Das treibt ihn automatisch, ne? Und dieses Treiben, das kann stärker sein, so dass er in das tiefste Leben schafft, oder es kann weniger sein. Mhm. So dass es aber maximal nur.
Er könnte sogar nur eins brauchen.
Ja, natürlich.
Er muss nicht.
Ich habe gesagt, maximal.
Ja.
Mhm. Ja, nee, ich zuhören.
Hab's. Ja, ich höre schon zu, aber zuhören und.
Klickern.
Klickern ist verschieden.
Groschen fallen.
Ja.
Okay. Also das Einzige, was ich mir für euch wünsche, ne, natürlich gut, wenn ihr das schafft bis zum Ende, ne, das ist gut, ne, wenn ihr es wollt. Hm. Aber wenigstens in diesem Leben sicherzustellen, es gibt einen Weg raus. Ne. Weil sonst ist es wirklich wie eine Achterbahn.
Ich verstehe
einmal
nicht
hoch.
Das verstehe ich, dass du das nicht verstehst. Ja. Das habe ich nämlich auch nie verstanden. Das
gab es beim tibetanischen Buddhismus auch nicht.
Hast du das auch nicht verstanden? Nee, das ist hier auch für mich ganz das Erste hier, dass ich das verstehe mit dem Weg raus.
Ja, wir beziehen uns nur, wirklich nur auf die Lehre des Buddhas. Und der spricht immer nur davon.
Aber ich kann immer nur von mir ausgehen. Ich will nicht raus.
Ja, dann bleib doch drin.
Was ich gesagt habe.
Ja, das ist doch das, jedem ist das doch freigestellt. Wenn dir das Leben so viel Spaß macht und du so wenig Dukkha hast oder so wenig Unzufriedenheit, ja, dann leb doch immer und immer. Aber geh nicht davon aus, dass das nächste Leben genauso ist wie dieses. Du weißt
das
nicht.
Das übersteigt mich, mir vorzustellen, ob ich jetzt nochmal wieder geboren bin. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt existiert. Das übersteigt mir das vorzustellen, ob ich das
kann man sich auch gar nicht vorstellen,
glaube ich. Nein, du kannst es dir nur, das kannst du nicht vorstellen, aber du kannst es ergründen. Du brauchst nämlich nur tief genug ins Schitter zu gehen und dann weißt du das. Du weißt sogar auch, wer du warst, was du gemacht hast. Ne? Ja. Brauchst nur wissen. Ne? Und dann weißt du auch genau, wie du gelitten hast. Und welche Art von Karma du gemacht und welche Arten von Taten du gemacht hast, dass du die Resultate jetzt in diesem Leben erfährst.
ja, haben Sie das dann in Ihrer Praxis dann plötzlich so, ach Gott, daher kam das also.
Kommt
das
manchmal, ne? Ja. Aber ich habe nicht, ne, das behaupte ich nicht, dass ich ein ganzes Leben gesehen habe. Ne? Ich habe nur gesehen, aha, genau so hast du in einem früheren Leben, ne, reagiert, so dass du das bekommst. Ne? Mhm. Und da wusste ich die Situation, aber ich wusste nicht die Personen und wie, wer und wo. Und
also was nicht so Reinkarnationstherapie-mäßig?
Nein, habe ich nicht gewusst. Ne? Aber andere wissen es halt ganz genau. Mhm. Ne? Der arme Buddha hat genau gewusst, welche Leben. Ne? Mhm. Vor allem, ja gut, weil er so viele Leben gebraucht hat, um die Butterschaft zu erreichen. Ne? Hat er jedes Leben gewusst. Und deswegen gibt es ja diese Chatakas, ne? Diese
Geburtsgeschichte.
Aber das, was in der Reinkarnationstherapie passiert, ist das nichts anderes als die Erfahrung, die ich machen kann, wenn ich...
Wenn da nichts suggeriert ist, ja, kannst du machen.
Das lässt sich mit der Erfahrung vergleichen, die ich in der Meditation in der...
Ja. Ja. Also wenn es gibt wirklich gute Reinkarnation-Therapeuten, ne, die können dich wirklich. Ne? Mhm. Aber in dem Moment, wo er was suggeriert, ne, dann nimmst du die Suggeration auf. Oder wenn er dich träumen lässt, ne, wenn er dich nicht führt, dann kannst du vollkommen eine falsche Informationen bekommen. Ne?
Ja.
Also es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn du allerdings siehst, ne, dass da jetzt heute in deinem Charakter noch die Charakterzüge stecken, von der Person stecken, ne, die du, wo du denkst, du warst da mal, ne, dann weißt du, das ist ziemlich sicher.
Mhm.
Also alles, ne, ist alles mit Vorsicht zu genießen. Ne? Aber wenn du die Ähnlichkeit des Charakters von der vorigen Person mit dir siehst, ne, dann kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass, ja, dass du das mal warst. Ne? Und wenn du danach noch die Früchte von dem erlebst, was der an Scheiße gebaut hast, ne, oder an Guten gebaut hast, ne, dann kannst du auch sicher sein. Wenn du aber nur den Namen weißt und nicht weißt, was er getan hat, dann ist es halt so relativ witzlos.
Mhm. Ich habe mal gehört, dass Buddha sich zurückerinnern konnte bis zu einer Fliege oder so einer Mücke.
Nein, Moskito.
Okay, und da wollte ich wissen, ob nur der Mensch sich zurückerinnern kann oder ob das auch Tiere schon machen können.
Nein.
Erst der Mensch.
Nicht nur der Mensch, ne, sondern ein ganz spezielles Wesen. Also die meisten, ne, es können auch Menschen machen, die ein gewisses Training durchgehen. Mhm. Ne, die können diese Reinkarnation, wie man alles lernen kann. Man kann Mathematik, Physik lernen, Astrologie lernen. Das kann man alles lernen, aber es dauert halt seine Zeit. Ne? Und so kann man das lernen, in vergangenen Leben zurückzugehen. Ne?
Mhm.
Aber das dauert ewig.
Ich wollte nur wissen, ob das Tiere auch schon können.
Nein.
Für ihre...
Okay.
Naja, nein. Was bringt es auch? Es bringt ja auch nichts.
Wenn doch, es kann was bringen. Ne? Wenn du siehst, na, wenn du wirklich... Du brauchst ja nur 10 oder 20 Leben zu nehmen. Ne?
Mhm.
Und wenn du siehst, von welchem Leid zu welchem Leid, zu welchem Leid, zu welchem Leid, um was dich dann immer wieder getrieben hat, ne? Wenn du das siehst, ne, kannst du so viel Einsicht gewinnen, dass du in dem Moment also wirklich loslässt, ne, und die Arahantschaft, ne? Erwirkst, ne?
Mhm.
Das kann passieren, ne?
Aber
das Training dahin, ne? Also das ist viel schwieriger als jeder 24 Stunden. Was für Soto Zen oder was auch immer. Ne?
Shaolin.
Ha? Shaolin.
Shaolin.
Was?
Nix.
Das diese Karate. Nee, Shaolin. Ja, Shaolin ist doch was anderes, ganz was anderes. Das ist chinesisch.
Ja, jedenfalls diese Kung Fu.
Ja. Es ist auch eine Form von Meditation. Es ist eine abgeleitet. Ne?
Es hat Körperbeherrschungsmeditation.
Aber zuerst. Bevor du lernst, den Körper zu beherrschen, musst du den Geist beherrschen. In jeder Form, ne, von den asiatischen Kampfsportarten, wirst du erst trainiert, den Geist zu beherrschen, bevor du überhaupt lernst, den Körper zu beherrschen. Weil der Geist für den Körper.
Es geht Hand in Hand.
Nein, normalerweise müssen die erstmal lernen, den Geist zu kontrollieren, bevor sie lernen. Und natürlich können sie das in Form mit gewissen Übungen landet. Ne?
Der Geist führt den Körper.
Der Geist führt den Körper, ne? Und wenn du den Geist beherrschst, wenn du den Geist nicht rauslässt, dann kannst du den Körper vollkommen beherrschen. Aber es ist nicht einfach, ne? Da gibt es ja, das meiste sind ja nur Abarten. Ne?
Aber jetzt zum Beispiel gerade beim Zen und auch im Tibetischen ist ja so, dass wir, die Tibeter, darauf trainiert werden, diese 7-Punkte-Haltung einzunehmen. Mhm. Und ich glaube, da ist ja dann die Theorie, dass auch die Körperhaltung dem Geist unterstützt, zur Ruhe zu kommen. Also, dass die körperliche Position, dass selbst wenn mein Geist unruhig ist, er durch die Körperposition geholfen kriegt.
Ja, und wer kontrolliert den Körper, wenn das nicht der Geist ist?
Ich muss mich ja erstmal hinsetzen, mit meinem Willen muss ich mich
ja
erstmal
Ja, und wer setzt dich hin?
Ich?
Ja, was ist das Ich?
Das mein Ich, dass die das meditieren will, das gute Ich sozusagen.
Ja, ist ja wurscht, aber wo sitzt das?
Ja, wohl im Chitta.
Ja, also?
Also ist dann doch wieder der Geist. Der
natürlich.
Geist, der will,
ja, oder sagen wir, gut, dann gehen wir aus dem Chitta. Das Chitta, wenn das schläft, ne, ist das wie der Autofahrer, der im Auto schläft und das Auto bewegt sich nicht. Wenn der Autofahrer aufwacht, dann dreht das Radio an oder die Air Conditioning oder schaltet den Motor an oder dreht nach links, rechts, gedreht aus der Gas oder Bremse. Ne? Und wenn der Autofahrer schläft, dann rührt sich nichts im Karton. Das ist dasselbe mit dem Chitta. Wenn das Chitta sich hinsetzen will, ne? Okay, dann ist das eine Sache. Weißt du, es ist nicht falsch, ne? Aber du musst verstehen, dass das Chitta den Körper steif setzt und damit, aber damit kontrolliert, ne, er das Chitta.
Wer kontrolliert
den? Das Chitta kontrolliert den Körper.
Ja.
Und es kontrolliert auch sich selber. Ne?
Ah. Das Chitta macht dann, dass ich meinen Körper so hinsetze, dass das Chitta sich gut konzentrieren kann.
Das ist zu kompliziert ausgedrückt oder unverständlich ausgedrückt. Jetzt nimm jetzt an, ne? Du machst Gehmeditation. Ein Teil des Chittas ist damit beschäftigt zu gehen. Und den Rest ist viel einfacher zu konzentrieren. So ein Teil des Chittas bei der Sitzmeditation, wo du dich in eine bestimmte Sitzhaltung forcierst, damit ist ein Teil des Chittas damit beschäftigt, diese Sitzposition einzuhalten, während der andere Teil sich auf den Atem oder aufs Buddha konzentriert. Das heißt, du hast es getrennt, ne?
Mhm.
Ja. Und deswegen ist es für die meisten Einsteiger viel, viel einfacher, eine Gehmeditation zu machen, weil damit, und je schneller sie gehen, umso mehr ist der Geist beschäftigt mit dem Gehen und kann nicht abwandern. Und den Rest des Geistes, der abwandern kann, den könnte man viel, viel einfacher kontrollieren.
Mhm. Logisch.
Und deswegen fällt den meisten Leuten die Gehmeditation viel einfacher, aber sie kommen nicht in dieselbe Tiefe, weil der Geist noch mit was anderem beschäftigt ist. Ne? Der Geist muss ja zusammen sein, der muss sich sammeln können, vollständig, ne, dass er tiefer gehen kann.
Spannend, oder?
Ja, jetzt mal. Ja, natürlich ist es anstrengend, weil im Grunde genommen, weißt du, ist jetzt da, ne, und beschäftigt einfach euch nur mit dem Hier und Jetzt, ne? Und dann muss man nichts verstehen.
Ja, das stimmt nicht ganz.
Nicht ganz, okay. Vielleicht ist da noch. Was müsst ihr verstehen?
Also müssen gar nicht. Verdammt. müssen gar nicht.
Ja.
Müssen gar nicht. Das müssen wir verstehen. Nee, es geht wirklich nicht ums Verstehen, überhaupt nicht. Nee, es geht ums Tun. Ja. Es geht ums Sein, ums Tun, ums vielleicht noch ums Spüren, aber nicht ums Verstehen. Nee. Nee.
Ja.
Und es geht ums, und eigentlich, ich weiß nicht.
Ja, du musst wirklich mal, musst du deinen Meister mal fragen, ne, wenn der aus Japan kommt. Ne?
Ich sehe ihn nächste Woche. Ja, ja, ich sehe ganz viele Meister nächste Woche, weil ich alle fragen, ja, was soll ich machen? Ja. Wofür? Das Ziel.
Was ist das Ziel? Ne? Und wie unterscheidet sich das Ziel von eurer Form von Zen, ne, von der ursprünglichen Form des Theravada-Buddhismus, von der Erleuchtung, von Nibbana? Ne?
Ich kann mit diesem Wort nichts anfangen. Ich kenne Nirvana, ich weiß Satori, ich kenne die Worte, aber das ist für mich keine Frage. Aber ja, das Ziel, wo soll es hin?
Ja, wo soll's hin?
Ich habe kein Ziel. Ich möchte.
Gefragt, du sollst die Meister fragen, wo soll's hin?
Gerade eben, vorhin hast du gesagt, da wird, weißt du, du widersprichst dich nämlich auch, ne?
Was?
Vorhin hast du gesagt, ja, warum macht ihr das, ne? Ja. Wo ist das euer Ziel, ne? Und dann habe ich gesagt, das ist unser Ziel. Und dann hast du gesagt, das ist aber gar nicht dein Ziel, du willst weiterleben.
Ja.
Ja. Also ich, ja, da brauchst du gar nichts zu tun. Du brauchst ja nicht mal diese Form von Zen zu machen.
Doch.
Nein.
Doch, ich will gescheit weiterleben.
Also ah, okay.
Okay.
Ja, okay. Ja, das kannst du ja dann so machen, ne? Du hältst die Tugendregeln ein.
Ja.
Du machst dann Mali. Und du machst ein bisschen Reflexion, dass du mitkriegst, welche Scheiße du im Leben baust. Ne? Und das ist alles. Und dann wirst du immer wieder und immer wieder wiedergeboren. Aber niemand kann dir garantieren, dass du immer wieder als Mensch wiedergeboren wirst.
Das kümmert mich jetzt nicht, was im nächsten Leben ist.
Also, ja, aber dann kümmert sich was im... Das hat dein Vorgänger auch gesagt. Die Scheiße, die ich gebaut habe, die musst du ja ausbaden. Er hat aber nicht mitgekriegt, dass er das ist, der das ausbaut.
Das ist jetzt wieder Karma, weil man auf die Früchte...
Ja, das ist ja schon klar. Aber
ja, ja, okay. Lass es doch mal einfach mal sagen.
Ja, ich lass mich. Das so
du kannst ja, nachdem du deine Meister befragt hast, was auch immer du fragen willst, dann kannst du wieder herkommen.
Oh ja, und sag, was er erzählt hat, das ist ja spannend dann. Ja.
Oder mitbringen.
Weißt du, nein. Das Interessante ist, ne? Das Ziel, das wir uns setzen, das können wir auch erreichen. Wir müssen nur wissen, welche Mittel wir anwenden. So. Der eine, der im nächsten Leben reich sein will, sagt der Buddha, geht. Dann musst du nur in diesem Leben unheimlich großzügig sein. Weil das, was wir geben, das werden wir wieder empfangen. Ne? Und je mehr wir geben, umso mehr werden wir empfangen. Wenn du schön sein willst, kannst du gerne sein. Aber es sagt dir, wie du das machen kannst. Das Fatale oder das, was mich als Wissenschaftler daran interessiert, dass das so unheimlich logisch ist. Wenn du das machst, dann passiert das. Wenn du das machst, passiert das. Wenn du das machst, passiert das. Ja, und wenn du dann anfängst, den Weg zu gehen, und du machst das, was es sagt, und dann führt es zu dem Ergebnis, dann denkst du, oh, der hat ja recht. Das führt ja wirklich zu dem Ergebnis. Und dann gehst du weiter. Und je mehr du diesen Weg gehst, den er dir vorgibt, ne, umso mehr erlebst du das, was er dir erzählt, was du erleben wirst, wenn du den Weg gehst. Also logischer kann ich mir gar nichts eigentlich vorstellen, aber alles, unser ganzes menschliches Dasein strebt. Wie heißt das Wort?
Verstreuung.
Was? Sträubt sich gegen diese Logik. Das ist mir zu logisch, das ist mir zu klar, das ist doch viel komplizierter als, ne? Nein, das ist ziemlich
einfach. Ja, es sind ja die Kilesas da, die einen abhalten. Sie sind ja das
Problem. Nein, alles, ja, aber du merkst ja bei dir auch, das sträubt sich gegen diese Logik.
Es sträubt sich nicht gegen diese Logik, überhaupt nicht. Ich kann dem nur nicht so viel Bedeutung beimessen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen taub im Moment, aber es interessiert mich nicht, das Nächste.
Ja, aber das ist doch das Träumen.
Ist es Sträuben?
Mhm.
Ja. Ist es Sträuben?
Ja. Weil du Angst hast von den Konsequenzen deines eigenen Dings, deswegen interessiert dich das nächste Leben nicht.
Ist so?
Ja.
Das ist das Sträuben, empfinde ich gerade auch so.
Echt?
Nein, du weißt du, das nächste Leben, ne, das halten sich die meisten Menschen vom Leibe, ne, das wollen sie, das interessiert sie gar nicht. Sie wollen dieses Leben glücklich leben, ne, das ist die Hauptsache. Ne. Und dass sie Scheiße gebaut haben, okay, da haben sie Scheiße gebaut, na, okay, das habe ich jetzt vergessen, ne, oder das haben wir irgendwie geregelt, ne. Und da haben wir Gutes gebaut, okay, das ist ja schön, ne. Aber die Konsequenzen erfährst du nicht in diesem Leben. Die Konsequenzen erfährst du ja in dem nächsten Leben. Die Früchte fallen ja alle dann vom Baum.
Das heißt, da fehlt ein bisschen Verantwortungsgefühl.
Ja,
mhm.
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ne? Es gibt nichts. Was ist scary again?
Was
waren
die?
Scary.
Furchtbar. Angst haben.
Ja, es gibt nichts Furchtbareres eigentlich als das Gesetz von Karma zu verstehen. Weil dann.
Furchterregendes.
Weil das macht uns wirklich Angst und deswegen sträuben wir uns davor. Weil wir wissen ganz genau, wie viel Scheiße wir gebaut haben. Und wir haben diese Scheiße noch nicht zurückbekommen. Das wissen wir auch. Und deswegen sträuben wir uns davor, Oder im nächsten Leben, ne? Weil da wissen wir, also unser Chitta weiß automatisch, dass da die Konsequenzen kommen. Und die wollen wir natürlich nicht haben. Und deswegen wollen wir das alles abblocken. Ja? Ist doch ganz natürlich. So wie wir unangenehme Situationen aus unserem Leben, ne, abblocken wollen, die wollen wir gar nicht mehr, da wollen wir gar nicht richtig reingehen, ne, was da passiert ist, so blockt man die Zukunft, da, was da alles kommen könnte. Ne? Ich habe doch vorhin gesagt, ne, es ist, gibt's nicht, wenn einer sehr viel Schlechtes in seinem Leben gemacht hat, ne, in dem Moment, wo sein Tod nahe ist, solange der noch lebt und einigermaßen sich bewegen kann, aber in dem Moment, wo er auf den Tod zurückgeht, ne, dann kommt alles dieses, ne, das Wissen hoch, ne, und er weiß schon genau, wo er hinkommt, und deswegen, davor hat er Angst. Ne?
Das Blöde ist nur, dass die nächste Wiedergeburt sich gar nicht daran erinnert und gar nicht weiß, dass sie alles verbockt hat.
Richtig. Ja, und deswegen brauchen wir ja also auch in quasi die Meditation. Ja, aber das Problem ist, dass ja nicht jemand anders erfährt, sondern dass wir das erfahren. Es gibt ja im Grunde genommen, das ist ja alles ein fließender Übergang. Mhm. Ne? Und das Schöne ist, ne? Und das Hilfreiche ist eigentlich auch, dass wir nicht wissen, was wir in unserem letzten Leben gemacht haben. Jetzt überleg dir mal, du warst ein Massenmörder, ein Terrorist, der sich selber und andere Leute in die Luft gesprengt hast, und im nächsten Leben wirst du geboren und hast dieses Wissen, du wirst nicht glücklich werden, du würdest dich nicht verbessern können, du würdest an deiner eigenen Schuld zugrunde gehen. Und deswegen ist diese Sperre da eingebaut. Ja, ganz klar.
Aber würden die Leute nicht so schlimme Sachen machen, wenn die von vornherein wüssten, was sie in früheren Leben gemacht haben? Einfach so auf.
Ja, aber wie gesagt, die Sperre ist ja auch dafür eingebaut, ne, zu erfahren, aufgrund der eigenen Erfahrung, ne, weil dann ist er nämlich das nächste Opfer von einer Sprengung, wo er in tausend Teile zerfetzt wird. Ja, dann weiß er, was er anderen angetan hat. Die Erfahrung am eigenen Leib ist die beste Medizin oder die beste Lernhilfe. Und wenn er das beim ersten Mal nicht kapiert, dann kapiert er das beim 10. oder 100. Mal. Und wir, weißt du, wir haben Billionen von Leben hinter uns. Ne? Und manche von uns sind klüger geworden und andere sind gleich geblieben. Ne?
Ich bin auch klüger geworden, weil ich glaube, sie beschäftigt sich nicht mit der Drohung, die im Theravada ausgesprochen wird.
Ja.
Sie beschäftigt sich mit dem Hier und Jetzt.
Ja. Und das ist schön.
Gut zu gestalten, was ja durchaus auch positive Folgen hat und
doch,
nicht verkehrt ist.
Ja, ich habe doch gesagt, das ist nicht verkehrt.
Es gibt keine Drohung da.
Nein, es gibt keine Drohung, und deswegen gibt es auch keinen Zwang, keine Motivation, da weiter zu arbeiten. Und das ist eine Form von Verblendung. Eine Form von Blende, die da runtergeht und sagt, ne, ach, das sind doch die schönen Hollywood-Filme. Ne, daneben schreit das Kind, ne, aber da sind diese, wie heißt es, die Dream-Fabrik, ne, die Träumfabrik. Ne. Ja, dann schaue ich mir doch lieber den Hollywood-Film an und bin da jetzt vollkommen dabei, anstatt dass ich das Leid sehe, das neben mir ist. Das heißt Verblendung. Und werden die Augen gewaschen, ne? So dass es wie ein Nebel aussieht. Im Nebel schaut doch alles schön aus, ne? Wenn der Nebel sich zurückweist und dann siehst du plötzlich alle Kanonen auf dich gerichtet, der lieber Nebel, ne? Ja, ist doch so. Und es ist ja nichts anderes, Vernebelung, ne?
Ich würde halt sagen, es kommen gar nicht erst Kanonen, wenn da gar kein Nebel wären.
Ja. Na. Ja, das kannst du natürlich auch sagen. Ne? Aber die Kanonen, wenn der Nebel sich liftet, sind da die Kanonen da.
Ja, das ist die Welt gemacht. Ja.
Ja, gut. Natürlich hast du im Grunde genommen recht. Wenn es da keine Verblendung gäbe, dann gäbe es keine Kanonen, dann wärst du aber auch nicht da. Ne?
Mhm. Da wäre die Welt irgendwie anders gebaut dann, oder?
Nein, dann wärst du gar nicht existent. Ne?
Also man braucht diesen Nebel für die eigene Existenz?
Ja.
Mhm, okay.
Du brauchst, ne, genauso wie die Leute sich entweder mit einem Hollywood-Film oder einem Kinofilm identifizieren, oder wie sich die Jungen heutzutage mit einem Videospiel identifizieren, ne, die spielen das ja nicht nur einmal. Wir spielen das 10-mal, 100-mal, 1000-mal, so lange, bis sie gewonnen haben. Ja,
ja?
Ja, und ja, das ist doch genau das. Wir leben ein Leben so lange, bis wir da gewonnen haben. Ja, und dann, ja. Also, wir machen es auch so.
Also ich mache das, ich gucke keine Filme, ich spiele kein Video.
Nein, aber du lebst im gerade im Moment in dem Videospiel. Das ist nichts anderes. In dem Videospiel, das heißt Leben.
Deswegen habe ich ja gesagt Illusion. Also ich bin der Meinung,
ja, aber du bist drin.
Ja, also.
Ja, und du musst ja agieren aufgrund der Regeln, die gesetzt werden.
Nee, das bin nicht ich.
Also, ja, ist doch wurscht, ob du das bist oder nicht bist, aber du reagierst. Oder das, was da sitzt, reagiert.
Es reagiert, ja, das ist in Ordnung so. Das darf ja sein. Das ist ja genauso wie das Gewitter. Das hat ja alles, ist ja der Lauf der Welt halt.
Ach, okay.
Ja. Vielleicht wieder ein Sprung drin oder so.
Ja.
Wo?
Der Sprung ist, dass du nicht dass du dich von der Realität, die passiert, abhebst. Okay, und du schaust auf diese Realität und kriegst eigentlich nicht mit, dass das ist das, was du empfindest. Ne? Dass das ein und dasselbe ist.
Das stimmt.
Das ist der Sprung.
Aber, okay, ich helfe mir da immer, indem ich sage, dass das eine zufällige Koinzidenz ist, sozusagen. Ich meine, ich kann ja gar nicht das erkennen, was da ist. Also ich meine, ich stehe ja nicht da drüber. Das ist ja Schwachsinn.
Doch.
Sondern
das ist das, was wir wollen. Wir wollen über diesem Videospiel darüber stehen, aber dadurch müssen wir das Videospiel in seiner Gesamtheit verstehen. Dann können wir darüber spielen und es sehen.
Ich wollte es nicht in seiner Gesamtheit verstehen, ich wollte es, wenn, dann in seinem
Wesen verstehen. Ja, dann kannst du nicht darüber stehen.
Ja.
Dann steckst du noch drin. Und das Videospiel hat eben dieses Spiel, das du gerade spielst.
Ne? Aber das Wesen des Videospiels ist doch einfach nur, dass es ist. Dass es eben sich zeigt.
Richtig. Und das verändert sich aufgrund jeder deiner Aktionen, verändert sich das.
Das sind nicht meine Aktionen. Das ist ja, ich bin ja da, ich würde mich ja nicht als irgendein Teil in dem Videospiel identifizieren, also, sondern es ist an sich Videospiel
ganz ruhig, ne? Dann hast du ja überhaupt keine Probleme.
Ja, ich so gesehen, ja, Sie haben recht.
Ja.
Konsequent.
Ah, dann bist du gut.
Ah, ja, ist ja auch
ja, gut. Ja, aber es ist nicht gut, weil er aufgeregt ist.
Ja, stimmt, er ist aufgeregt.
Na, das würde ich so nicht. Also ich meine,
da ist ja niemand. Okay, da ist Aufregung. Ja. Da ist Aufregung. Also, warum ist da Aufregung?
Ich würde nicht warum fragen. Also warum ist nicht so besonders sinnvoll, finde ich. Das ist nur, wenn man anfängt mit...
Siehst du jetzt die Ähnlichkeit zwischen euch?
Mit nächstem Leben. Nächstes Leben sieht schlecht aus.
Die Sträubung, das nächste Leben nicht zu sehen oder die Sträubung, dieses Leben nicht zu sehen?
Genau so. Die Heftigkeit?
Das ist Ende.
Nein, nicht die Heftigkeit. Die Heftigkeit ist noch nicht da.
Aber
da kommt immer.
Da kommen Sie in meine Theorie, da ist das kein Problem.
Ja.
Das nächste.
Ja. Weißt du, ich denke, die Gefahr von dieser Idee ist, dass man sich einfach, ne, und das habe ich so häufig erlebt, gerade im Westen, die Definition, wenn man sagt, da ist kein Ich, und der soll ich den Witz vom Mathematiker und dem Physiker und dem Ingenieur erzählen?
Ja, bitte.
Ja? Ich weiß nicht, welcher ist das? Ein Ingenieur, ein Physiker, und einem Mathematiker werden in einen Raum für 24 Stunden gesetzt. Da ist ein Stuhl, ein Tisch und eine Dose Ravioli, aber die zu ist. Keine kräften Dosenöffner. 24 Stunden eingesperrt, eingelocht, die dürfen nicht raus, da ist kein Fenster, da ist kein gar nichts. Die sitzen da auf dem Stuhl, auf dem Tisch sitzt diese Dose von Ravioli. Ne? Jeder ist hungrig, ne? Nach 24 Stunden geht der Überprüfer rein, geht zum Ingenieur, schaut, da Ravioli, Dose offen, Ingenieur zufrieden, alles klar. Physiker zufrieden, Ravioli, Dose offen, dann geht er rein zum Mathematiker, zufrieden, Ravioli, Dose zu. Und dann fragt er, warum? Ich habe definiert, die Ravioli-Dose ist offen. Also. Ja, und dann bin ich zufrieden, weil dann bin ich satt. Das habe ich definiert. Ja, und damit ist die ganze Schwierigkeit gegessen. Und genau diesen Fehler machst du. Du definierst, dass da kein Ich ist, wo doch ein Ich ist, wo die Ravioli-Dose zu ist und du nicht essen kannst, definierst du, dass du gegessen hast.
Aber es ist ja nicht notwendig, diese Annahme. Ist ja nicht notwendig.
Ja, aber du machst die.
Nee, ich meine, das und ich wäre, ist ja nicht. Was? Ist meiner Meinung nach.
Dann hast du die Essenz des Witzes nicht verstanden.
Also ich hatte auch.
Du kannst die definieren. Du kannst definieren.
Die Dose wäre leer. Also insofern wäre es gar nicht erstrebenswert, da irgendwas mit zu machen.
Richtig. Aber die war noch zu. Die Realität hat gezeigt.
Ja, ich habe schon verstanden. Er ist also da praktisch vorbeigeschlittert mit seiner Theorie.
Richtig. Richtig.
Ja.
Sehr gut.
Ja, aber
jetzt lass es mal eingehen.
Inwiefern das jetzt für mich passt. Ne?
Ja. Inwiefern das auf dich zutrifft. Weil ich habe viel bei Buddhisten hier gerade im Westen festgestellt. Ein Buddhist hat keine Gier, ein Buddhist hat keinen Hass, ein Buddhist ist zufrieden und ein Buddhist hat kein Ich. Dann haben die Buddhisten hier im Westen, weil sie alle intellektuell sind, das Ich wegdefiniert und haben gesagt, da ist das, da ist das, da ist das. Ja, ich mache ja kein Karma. Ich kann ja alles machen. Ich kann ja den umbringen. Ne? Ja, weil das bin ich ja gar nicht. Ich habe ja auch keinen Hass. Weil denn wenn ich einen Hass hätte, müsste ich den ja umbringen. Und das haben sie alles wegdefiniert. Und deswegen können sie alles machen, was sie wollen. Ja, und deswegen sind sie zufrieden. Sie haben definiert, die Ravioli-Dose ist offen. Ja, und ich bin satt. Und ich habe keine Schuld. Und damit haben sie sich raus definiert und sträuben sich davor, ne, die Realität anzuerkennen.
Wo ist denn die geschlossene Ravioli-Dose?
Ja. Vor deiner Nase.
Vor deiner Nase.
Hm? Wer will nicht? Ja. Das geht doch daneben.
Also ja, du musst das nur mal einfach dich beim Essen beobachten.
Da wird gegessen. Es schmeckt, es riecht und so Sachen halt. Aber da ist doch nicht ich. Und viele Tiere essen auch und da ist auch nicht ich.
Doch.
Also ich würde nicht sagen, das, obwohl, ich hätte das jetzt so eine Sache, weiß man ja nicht. Das ist mein, okay, wegen der Leben und so muss ja da schon ich gewesen sein in der Theorie, also Buddhismus, ja.
Ich schlage jetzt einfach mal vor. Über das, was du heute gehört hast.
Mal drüber schlafen.
Darüber schlafen und dann einfach mal ein bisschen versuchen, zur Ruhe zu kommen und das mal einsacken zu lassen und dann können wir morgen darüber sprechen. Na?
Okay, ja.
Weil jetzt ist es gerade, ne, das muss einsacken. Solche Dinge müssen ein bisschen, ne, auch bei dir, ne, müssen einsacken. Ne? Das kann nicht sofort verstanden werden.
Alles klar.
Ja, und dann will ich auch mal eine Pause machen.
Ja, ne? Sie haben ja